Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotional, Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den Futsal-Audiogeräten. Geil, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei unserer 141. Folge Mr. Futsal, der Podcast. 2x20 netto. Und ich bin euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel. An den Futsal-Audiogeräten. Das ist geil. Das ist geil, Daniel, weil wir machen das zu Futsal-Audiogeräten. Die Handys werden jetzt oder was auch immer, der Computer wird zum Futsal-Audiogerät, weil wir über Futsal sprechen. Richtig geil. Nee, aber hallo zusammen. Ich freue mich hier wieder mit dir zu sitzen und mal schauen, was. Also es war eine geile Fußball-Futsal-Woche.
Eieiei, direkt ein Euro ins Schwein.
Genau, genau. Ey, das kommt bei mir ganz selten vor, dass ich mal Fußball sage statt Futsal. Warum sage ich Fußball? Es kommt wohl, weil ich nur Fußball-Highlights beim DFB sehe und keine Futsal-Highlights bisher. Denn jetzt stand Montag, 3. Oktober, 20.04 Uhr, ist es bei mir, keine Highlights des Wochenendes online. Wir warten also schon über 48 Stunden auf die Highlights. Kommen wir gleich bestimmt noch drauf, Daniel. Wie geht's dir denn so? Und
ich bin ein bisschen erkältet. Deshalb, bin ich jetzt froh, dass ich mal den Call machen kann. Ja, und ansonsten eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt in Urlaub mit den Kindern. Und bei Fußball fällt mir gerade ein, die Kinder haben jetzt wieder Futsball gemeint. Die sagen, mein Kleiner ist jetzt 4 geworden, die sagen immer noch Futsball manchmal. Voll süß.
Ja. Ist doch schön. Das ist ja Sprache bei den Kleinen. Dann entwickelt sich das ja auch alles erst. Ich finde diese Vielfalt der Begriffe, die entsteht dann auch immer bei kleineren Kindern, ganz spannend. Ich selbst habe sogar bei mir noch in Erinnerung aus meiner Grundschulzeit, dass ich ganz viele Wörter ganz interessant verbunden habe. Mache ich heute immer noch in der Wissenschaft. Ich erfinde neue Wörter. Ich mache das, was ich früher gemacht habe, als kleines Kind. Nur jetzt als großes.
Ja, es bleibt immer gleich.
Genau, es bleibt immer gleich. Also als Wissenschaftler, das weißt du ja selbst auch, darf man Kind sein, weil man auch ganz viel theoretisch, fantasievoll denken darf. Man muss es halt nur gut begründen und belegen dann. So schaut's aus. Als Kind musste man das noch nicht so sehr.
Ja. Vielleicht, bevor wir nachher zu den Hauptthemen kommen, auch ohne Highlights, zu den Hauptthemen, noch ein paar Korrekturen, die von unseren Zuhörern kamen oder Zusätze. Mhm. Einmal betrifft es das 101:1 von gegen Kinne im Halle. Und zwar war das Hertha CFC aus Berlin. Da nochmal der Dank an Marlon und an Johnny. Ich glaube, Johnny Göde hat das auch geschrieben. Da nochmal Dank an beide, die dann nochmal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie das damals lief. Und ich glaube, Marlon oder so auch gesagt, gibt es da Videoaufnahmen? Also, ich kann mir das bis heute nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, 101 Tore zu schießen. Und der Gegner war wohl wirklich bis zum Ende auch motiviert, das durchzuspielen. Das war ja so eine Flüchtlingstruppe. Aha. Und das ist natürlich mega geil eigentlich, wenn die sagen, hey, uns geht es einfach darum, hier zu sein, gemeinsam irgendwas zu machen, gemeinsam zu lernen. Ist ja natürlich auch eine starke Aussprache für einen Sport.
Ja, spannend. Hat Hertha also keine Gnade gezeigt. Auch nicht schlecht. Wollte man den wahrscheinlich einen der höchsten Futsal, also ich habe noch nie von einem höheren Sieg gehört. Nicht mal im Basketball hast du höheren Abstand oder im Handball oder sowas. Aber im Basketball hast du ja mal
über 100 Basketball Punkte. Geht, aber da hast du auch 3 Punkte. Also
ja, genau.
Deswegen, also 203 ohne, Punkte hast du.
Wobei kürzere Spielzeit hast du jetzt nicht, wenn du die Viertel denkst. Wobei das ja auch manchmal, früher war das ja in Europa und in den USA unterschiedlich. Aber ja, auf jeden Fall, das war ein Basketballergebnis, nur dass die eine Seite keine Punkte gemacht hat. Krass, ja, schön.
Das war die eine Korrektur. Und die andere hat uns erreicht in Bezug auf den Einsatz einer Spielerfrau in der Mittelrheinliga, vergangene Woche durch die Futsal Panthers. Und dort wurden wir auch darauf hingewiesen, von Horst auf YouTube, und ich glaube aus Regensburg selber, dass der FC Regensburg tatsächlich in diesem Sommer auch eine Frau im Pokal eingesetzt hat, Miriam Prechtl. Mhm. Also auch dort scheint der Mix-Futsal erlaubt zu sein, durch die Statuten in einer bestimmten Art und Weise, in den unteren Ligen unterhalb der Regionalliga. Und ich möchte alle aufrufen, dann nutzt das. Lass die Frauen da mitspielen, baut da Mix-Teams auf. Warum nicht? Auch die Dame von den Futsal Panthers hat ja auch genetzt, meine ich, zweimal. Mhm. Also ich weiß auch nicht, warum. Der Trainer soll entscheiden. Und wir haben das schon öfters hier im Podcast diskutiert. Wenn eben die Frauen besser sind als die Männer, die da in dem Verein spielen oder in der Abteilung, in der Mannschaft, ja, dann sollen die doch spielen. Ist doch einfach nur faire Leistungsbewertung. Der Markt regelt das.
Der Markt regelt das. Und auf diesem Markt haben wir jetzt schon insgesamt geschichtlich gesehen oder betrachtet 3 Frauen im Herrenfußball gehabt. So. Genau. Mhm. Ist jetzt die 3. im Bunde, die wir aufzählen können. Und wir würden uns, und ich wollen wir es mal so sagen, oder mit anderen Worten, wir würden uns freuen, noch mehr zu sehen. Ne? Dass der Markt dann dort, der Markt ist offen, so können wir es sagen. Genau. Schön.
Dann habe ich noch. Ja, ich habe noch interessante Sachen einfach in Social Media gesehen. Ah, nee, es gibt noch die Asienmeisterschaft. Das muss ich jetzt suchen, was ich aufgemacht habe. Die läuft ja auch.
Ich glaube, Viertelfinalpartien gibt es da jetzt.
Genau, da wollte ich mal kurz mit reingucken, was da gerade läuft. Der AFC Futsal Asian Cup in Kuwait läuft seit dem 27.09. und läuft noch bis zum 8.10. wohl. Und dort ist man jetzt in der Gruppenphase fertig. Und Thailand hat Gruppe A gewonnen, Usbekistan Gruppe B, Gruppe C Iran und Gruppe D war dann Japan vor Vietnam. Mhm. Also soweit eigentlich gar keine große Überraschung. Genau, Iran vor Indonesien, Usbekistan vor Tadschikistan und Thailand vor Kuwait. Mhm. Ich finde soweit eigentlich alles bisher ganz gut, also erwartungsgemäß. Ja, und auf die anderen Ergebnisse warten wir dann jetzt mal.
Genau, wir warten nächste Woche. Clemens hatte mir da das auch zugeschickt irgendwie. Der ist ja auch Clemens Burmeister, hier liebe Grüße nochmal. Habe ihn am Samstag gesehen, komm ich heute auch sicherlich noch drauf. Und der ist ja unser asiatischer Futsal-Fachmann, so kann man es sagen. Der hat da den Überblick zum asiatischen Raum. Mhm. Ja, also vielen Dank für die Infos. Ne, wir leiten sie immer gerne hier weiter in unserem Podcast. Wir sind ja ein weltweiter oder ein globaler Futsal-Podcast, wenn man so will, auch wenn wir nur für die Deutschsprachigen was liefern.
Aber genau, wir versuchen es auf jeden Fall. Also wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, liebe Futsal-Fanatiker, News für uns habt aus der Welt, die wir so auch einfach nicht mitbekommen, ich bekomme auch manchmal gerade aus der Region Balkan News, dann gerne an uns.
Ja, wir sind offen.
Genau. Und dann war auch noch die Libertadores Futsal Cup Conmebol, also die südamerikanische Champions League. Und dort hat der brasilianische Vertreter das Turnier gewonnen oder den Wettbewerb gewonnen. Cascavel Futsal gegen Penarol aus, muss gucken, wo kommt noch Penarol her. Das war, jetzt suche ich das hier. Jo. Und finde es natürlich nicht. In der Liste. Ja, also, hier Uruguay.
Gut vorbereitet, Herr Weinberg.
Ja, Uruguay. Ich habe auf der falschen Seite geguckt. Deshalb. Und die waren nämlich nur Zweite in derselben Gruppe. Interessant, die waren in derselben Gruppe mit Cascavel. Und dann auch später anscheinend beide im Finale. Also war anscheinend eine sehr gute Gruppe B. Und dort hat sich dann, die Brasilianer sind halt einfach noch im Clubfutsal da stark. Ja.
Genau. Haben wir auch ein starkes Ligasystem. Ne? 2 Meisterschaften. Super starke Truppen einfach auch dort, muss man einfach sagen. Wir sind auch weltweit top, ne? Muss man einfach sagen. Die Top 3 aus Brasilien können auch gegen jede Top-Mannschaft in Europa mithalten.
Der argentinische Vertreter San Lorenzo war dann Dritter.
Ja. Genau.
Dann habe ich noch ein paar, die Nachrichten über aus den Social Media, was mir jetzt in das Auge gestochen ist, nicht nur aufgrund des Sieges gegen die Futsal Panthers Köln, und das war die erste Niederlage der Futsal Panthers Köln 2, die zweite Mannschaft in der Mittelrheinliga, gegen AFG Colonia, heißt Alemannia Futsal Gemeinschaft, finde ich auch mal richtig stark den Namen, Einfach mal alles durcheinander gemischt und da kommt einfach AFG raus. Einfach mal etwas Unbekanntes, was man ja aus dem Fußball dann entsprechend so jetzt nicht kennt. Ja. Das finde ich schön. Und AFG Colonia gewinnt einmal gegen die Futsal Panthers 2. Damit reißt die Siegesserie der Panthers 2. Seit zwei Jahren ist schon stark. Und ich finde den Social-Media-Auftritt richtig stark. Also wir haben einen richtig guten Designer, der das dort macht. Sieht gut aus.
Bei AFG. Na, genau, also ich hab gerade AfD verstanden erst. Aber ich wusste, wen du meinst. Ja, die haben, ja genau, das wirkt da dann auch so, das hatte so einen internationalen Flair. Die Grafik, die da jetzt vor dem Spieltag platziert wurde mit so Spielern und dem Hintergrund, das wirkte ganz cool, beziehungsweise hat man sich an so internationale, also andere internationale Quellen erinnert gefühlt. Und das wirkte dann direkt hochwertig, fand ich. Ja, und finde ich geil, dass sie das Spiel gewinnen, weil wir haben ja schon irgendwie letztens prognostiziert, ja, die Futsal Panthers 2, die werden das wohl wieder machen und dann nicht aufsteigen. Aber vielleicht schafft es ja der AFG jetzt, oder die AFG, hier vielleicht sogar im Meisterschaftsrennen auf Richtung Meisterschaft zu gehen und dann mal ein Meister aus dem Mittelrhein zu sein, der sogar aufsteigt. Ja.
Stimmt, das haben wir dann ja auch zu zwei Jahren nicht erlebt, richtig.
Genau, das gibt es ja auch dann schon länger nicht mehr.
Oder drei Jahre sogar. Überhaupt. Ja. Was war denn der letzte Mittelrhein-Sieger, da müsst ihr zurückgehen, der letzte Mittelrhein-Sieger, der wirklich aufgestiegen ist? Vielleicht der SC Aachen vor einigen Jahren?
Ja, der SC Aachen war ja schon auch sehr, sehr gut. Ne? War auch ein, fand ich immer, einer der, neben dem Futsal Panthers Köln, hat immer auch mit der stärkste Vertreter in seiner Zeit in der Regionalliga aus Mittelrhein. Ne? Genau.
Ja, schön. Dann habe ich gesehen, auch ein interessantes Projekt ist Blumenstadt United aus Erfurt. Die haben wir ab und zu schon mal hier angesprochen. Spielen ja aktuell in der Regionalliga Nordost, weil Thüringen ja auch keine Futsalliga hat. Und Blumenstadt United ist anscheinend sehr auch im Förderbereich Integration unterwegs. Hat dort auch jetzt eine Förderung bekommen durch das Projekt Nebenan angekommen. Also hier integriert man auch ziemlich gut. Und so richtig erfolglos sind die jetzt ja auch nicht in der Regionalliga Nordost. Schwerer Stand natürlich, weite Anreisen, plus die Teams oben, Liria, CFC, Kroatia und Atletico sind super erfahren und ja, machen sich da ja ganz gut eigentlich. Fand ich schön, dass man da auch über die Integrationsschiene in den Futsal kommt. Ja.
Ist cool. Ich finde es auch gut, dass aus Erfurt eine Truppe dabei ist. Ich mag die Stadt Erfurt übrigens. Es ist immer eine Reise wert übrigens.
Ja, brauchst du mir als Thüringer nicht zu erzählen. Da war ich oft mit der Schule oder auch später mal am Wochenende. Da war dann die Großstadt für uns. Ja, aus dem beschaulichen Suhl nach Erfurt, 30 Minuten mit der Bahn oder länger, glaube ich sogar. Und ja, das war dann toll. Da gibt es den Dom, gibt auch natürlich Shopping, völlig normale Großstadt. Alles da, was man braucht. Und wurde auch im Zweiten Weltkrieg, meine ich, nicht ganz so arg zerbombt.
Genau.
Und deshalb noch viel erhalten. Und überall liegen, findet man auch die Sandmann-Figuren vom Kika. Ja.
Ja, also genau, Erfurt ist auf jeden Fall eine Reise wert, kulturell vor allem. Ja, genau, ich habe jetzt überlegt, bin schon direkt im Kopf in der Regionalliga Nordost, aber du hast sicherlich noch ein paar News auf der Liste.
Ja, ich habe tatsächlich noch eine aus international, sehe ich hier gerade, ich habe es natürlich nicht chronologisch mal wieder aufgeschrieben. Das kommt dann davon. Es gab anscheinend einen Todesfall in der LNFS England. Wir hatten darüber ja schon mal berichtet, dass es dort zwei Ligen gibt. Einmal die Futsal-Liga, die über den englischen Fußballverband läuft und einmal die sozusagen privat organisierte LNFS England.
Ja.
Und dort ist wohl Gordon Matura gestorben. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber...
Gordon Matura. Ja.
Aber es ist natürlich hart, ne? Wenn man dann sieht, wie schnell das dann gehen kann in und man hat den da würdig auch entsprechend platziert auf der Seite der LNFS England. Ja, okay. Also auch solche Rückschläge gibt es natürlich immer wieder und sollen deshalb jetzt auch mal nicht unerwähnt bleiben. Vielleicht kannte der eine oder andere aus Deutschland ja die Spieler, die aus England ja ab und zu mal in Deutschland zu Freundschaftsspielen waren oder Turnieren waren. Ich erinnere mich, in Mülheim war einmal ein Team aus Manchester dabei.
Ja.
Also so ab und zu hat man mit Sicherheit Berührungspunkte gehabt mit dem englischen Futsal.
Ja, man muss ja sagen, dass der englische Futsal eigentlich von der Entwicklung viele Parallelen hat zu uns in Deutschland, also beziehungsweise vom Entwicklungsstand, könnte man sagen. Ja, und Jordan Matura, der wurde, wie ich gesehen habe, 24
Gordon,
Jahre
oder?
alt.
Gordon? Hieß er nicht?
Nee, Jordan.
Ah, ich fällt auf dem, okay,
Jordan.
Jordan.
Jordan Matura. 24 Jahre alt geworden, war letzte Saison in dieser Liga, der LNFS England, zum besten Torwart gewählt worden. Und ja, ist auf jeden Fall ein Verlust für die Futsalwelt. Ne? Genau.
Ja, gerade wenn junge Leute gehen. Ja. In so einem Sport, der wenig junge Leute hat. Also, ist ja nochmal bitterer, ne?
Das heißt schon jung, also das hört sich ein bisschen hart an. Also, nein, aber unabhängig davon, wie alt er ist, einfach schade, in so einem jungen Alter allgemein zu sterben, ist natürlich dramatisch. Also von daher
ja, total.
Gehen da auch unsere Gedanken hin in die Richtung jetzt gerade und wünschen, also kann man nur machen, einfach auch den Angehörigen in der Sicht, wenn du einen Verlust hast in dem Alter, ist das extrem schwer für eine Familie. Ne?
Jo.
Ja, genau. Lass uns wieder auf die positiven Dinge schauen.
Ja,
was hast du denn so auf der Liste, was positiv ist?
Ja, was positiv war, ich war ja on the road für uns beim Spiel von Sportclub am Rhein Köln oder Fenerbahce Köln früher, auch schon mal in der Regionalliga West früher, also wir sind schon länger dabei. Und dort war ich beim Spiel jetzt in der Regionalliga West gegen den PCF Mülheim. Meine alten Freunde, und ich habe mich gefreut, erstmal auch noch vier meiner alten Kameraden dort kicken zu sehen. Das war ganz schön, das war nah einfach bei uns hier zu Hause, mit den Kindern da hingefahren, hat eh geregnet, war dann schön. Und dort erstmal Grüße an Luis Biebel vom PCF Mülheim, weil er kam dann direkt und sagte, ja, er findet den Podcast mega. Und es hat ihm geholfen, in den Futsalsport zu finden. Er hätte erstmal alle Folgen durchgesuchtet und meint, dadurch ist es halt wie so eine historische, es wird halt vorgehalten, es wird historisiert, was passiert, sodass jemand, der eben wie er vor ein, zwei Jahren in den Futsal kommt, überhaupt die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was bisher so passiert ist und auch was aktuell passiert außerhalb des kleinen Vereins, in dem man natürlich am Anfang spielt und das große Ganze gar nicht sehen kann, wenn man so neu ist in einer Sportart, fand ich richtig stark, da so positives Feedback in der Halle zu bekommen, auf der Platte. Das hat mich direkt motiviert, heute trotz Erkältung Podcast machen, ja, weil ist doch wichtig, hält Leute anscheinend im Sport und hilft den Leuten im Sport. Hast du schon mal so eine Erfahrung jetzt gemacht, wo einer kam?
Ja, ich war ja auch für uns unterwegs. Ich habe nur keine Bilder gemacht. Ich war ja am Samstag beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem MCH und dem HSV Panthers. Also Nationalmannschaftstopspiel würde ich es mal nennen. Kommen wir aber noch drauf gleich. Und ich habe auch ein, zwei sehr positive Stimmen bekommen. Auch bedankt bei uns für unsere regelmäßige Arbeit. Und tatsächlich ist motiviert. Du weißt ja selbst, ich hatte ja im Sommer so ein kleines, so ein, wie nennt man das, eine Futsal-Life-Crisis. Ne? Irgendwie war ich nicht zufrieden. Ne?
Ab jetzt nennen wir das so, ja.
Genau, Futsal-Life-Crisis. Und irgendwie hat mich das auch ein bisschen motiviert. Grundsätzlich mit dem Start der Saison aber auch wieder so ein bisschen Energie gekriegt in der Hinsicht. Und ja, also danke für das positive Feedback auch nochmal. Und ich kann es nachvollziehen, weil auch wenn ich mal jetzt mit ein bisschen Distanz auf uns schaue, wenn man regelmäßig einfach einen Überblick kriegt und auch grundsätzlich auch, wir sind ja in der Breite und Tiefe, versuchen wir unser Bestes für den Futsal. Und ja, also wenn es uns nicht gäbe, würde, wenn ich jetzt mit Distanz auf uns schaue, würde ich sagen, es würde was fehlen. Und das ist jetzt kein Eigenlob, sondern einfach nur, tatsächlich, es fehlt sowas im Futsal. Ne? Und wir sind so ein fehlendes Puzzlestück vielleicht.
Ach so, ja. Und das motiviert uns natürlich schon, da mehr weiterzumachen. Und wenn ich auch bei dem Thema bin, dieses Spiels, bei dem ich war, dort, ja, da ist auch ein bisschen was passiert, über das wir mal reden können.
Okay.
Denn ich kam da mit meinen zwei Kindern dort an, in der Halbzeit. Es war nicht Spielbeginn, es war Halbzeit, normale kleine Schulsporthalle. Und dann, ja, sollte ich 2 Euro bezahlen für mich. Sei es dahingestellt, ob man das machen muss in der Regionalliga West, wenn wir doch im Futsal wachsen wollen.
Mhm.
Das ist eine ganz andere Thematik, die wir auch schon oft geführt hatten. Wie hoch soll der Eintrittspreis von Futsalligen sein? Aber okay, eigentlich will man wachsen, macht keinen Eintrittspreis in diesen Ligen, aber wenn man Kosten hat für besondere Hallen, kann das schon angemessen sein. Aber es sollte ich auch für meine zwei Kinder bezahlen. Die sind ja 6 und 4 jetzt. Und dann war ich natürlich erstmal ein bisschen bedattert und seid ihr euch sicher, dass ich jetzt hier für die Kinder in der Halbzeit nochmal zwei, also muss ich jetzt 6 Euro bezahlen. war so ein armer, anscheinend heißt der Mo, habe ich direkt gesehen, okay, der macht das einfach nur hier und hilft aus, der weiß gar nichts. Also der Arme, okay, habe ich gesagt, komm, ich bezahle jetzt und gehe da rein. Vielleicht habe ich dann wenigstens einen schönen Platz und es sieht gut aus. Und dann komme ich in diese Halle rein, dann sitzen da 10 Zuschauer und es gab, und die Tribüne war einsturzgefährdet. Also die war gar nicht ausgezogen, die durfte man auch gar nicht benutzen. Das heißt, man saß dann einfach auf so Bänken,
okay,
wie man das halt so in jeder Halle kennt, in jeder Verbandsliga- und Landesliga-Halle. Und in der Mitte stand auch noch so diese Barren aufgetürmt, wo dann jemand den Zeitnehmer gemacht hat mit einer Anzeigetafel, sodass, egal ob man links oder rechts davon saß, immer das andere Tor nicht gesehen hat. Also dieser nicht Karton, wie heißt das? Dieser Barren heißt auch nicht. Wie heißen denn diese
Kasten.
Teile?
Der Kasten, genau, die Turnkasten. Turnkasten, ja. Die kann man so aufeinander, dann diese Segmente
genau
kann man aufeinander packen, genau.
Und der Turnkasten stand fast bis vorne am Spielfeld, wo ich mir dann gedacht habe, warum spielt der eigentlich so weit vorne? Das heißt, ich saß mit meinen Kindern da, die Kinder haben einfach die Hälfte vom Spielfeld gar nicht gesehen. Okay, dachte ich, okay, oh Gott.
Aber dann hätte ich sie so vermarktet, ich gesagt, also sonst zahlt ihr ja 4 Euro, aber weil ihr die Hälfte des Spiels nicht seht, müsst ihr nur 2 zahlen.
Genau. Und die Hälfte vom Spiel generell nur seht, also weil zweite Halbzeit, und die Hälfte optisch nur seht. Ja. Naja, okay, Mülheim hat dann ziemlich klar gewonnen, war dann auch sehr, sehr hitziges Spiel auf Seiten der Kölner. Die hatten nochmal 2 Trommler, das fand ich ganz, ganz nett. Also da war dann dadurch Stimmung in der Halle. Die haben das gut gemacht, das war echt nice. Und die hatten echt einen geilen Trick. Die hatten dann an dem einen Trommler ein Mikrofon. Der hat also getrommelt mit der einen Hand, und mit der anderen Hand hat er ein Mikrofon an die Trommel gehalten, die auf die Lautsprecher übertragen wurde. Wie geil ist denn das? Einfach Stimmung maximieren, indem du nochmal das Signal des Trommlers verstärkst.
Einfach auditiven Verstärker, hier so eine auditive Multiplikation über die Hallen. Also ja gut, ist mir lieber als ein Hallensprecher, der das Spiel kommentiert. Ne, Daniel?
Ja, bin ich bei dir. Also das war ganz nett. Okay, dann war ein gutes Futsalerlebnis. Kinder haben sich gefreut, irgendwie, nachdem wir noch was gesehen haben. Haben uns dann so ein bisschen umgesetzt. Und dann hatte ich ein Foto gemacht, einfach gesagt, hey, ist ja krass hier, aber Bundesligapreise, eigentlich mit so einem zwinkernden Auge, ja, hier Bundesligapreise, Kleinkinder 2 Euro. Und dann ging es ja los. Dann habe ich über den offiziellen Instagram-Kanal von Köln auf einmal aus dem Nichts, ich war mit den Kindern auf dem Spielplatz, so ein Videoanruf. Ja, nee, wir gehen doch nicht hier an einen Videoanruf ran, was ist das denn? Ja, und dann so, hey Leute, was ist los, was geht mit euch, respektlos, what? Ja, was soll das mit den Kleinkindern? Also da wurde schon gar nicht verstanden, dass sich das Kleinkind wirklich auf Kleinkind bezogen hat und nicht auf eine Beleidigung. Ja, ich habe dann erzählt, ja, okay, pass auf, ich war da, ich muss für meine 2 Kleinkinder Eintritt bezahlen und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, war jetzt ein Fehler, da hat sich der Mo geirrt oder sowas, da hat der Mo einen Fehler gemacht. An dem Punkt vielleicht erstmal die Frage an dich. Fehlerweitergabe. Ja. Wer ist bei sowas, wer hat den Fehler gemacht? Der arme kleine Gehilfe vorne, der sich halt als Hilfe da ernennt? Oder wer muss da die Verantwortung für sowas übernehmen?
Naja, irgendjemand, der die entsprechenden, ich sag mal, Werte vorgegeben hat. Und du kannst ja einfach ihm eine Liste hinsetzen und sagen, hier 0 bis 6, 0 Euro, 6 bis 12 oder sowas, 1 Euro und der Rest bis 16 nochmal. Also so macht man das zum Beispiel beim MCH, dass man altersstufenmäßig abrechnet und dann ganz klar hier eine Vorgabe hat. Und wenn das nicht geschieht, dann natürlich immer, ne, der Fisch stinkt zunächst am Kopf. So ist das. Und das heißt, die Verantwortlichen beim Kölner Club dort. Ja, aber wie ich mitbekommen habe, haben sie sich ja bei dir mehr oder weniger entschuldigt. Ne? Und
ja, es war ein bisschen skurriler. Ja, es war dann die, okay. Es war dann die Entschuldigung. Also ich finde auch, der Verein muss da sagen, wir haben einen Fehler gemacht, nicht der Mo. Mhm. Ja, der Mo hat keinen Fehler gemacht. Ja? Der wusste einfach nicht viel Bescheid. Und das Unternehmen muss immer seine Mitarbeiter schützen. Auch bei einem Verein muss immer seine Helfer schützen.
Das meine ich ja.
Der Fisch fängt am Kopf. Hast du gesagt. Na gut. Und dann aber habe ich gedacht, okay, komm, irgendwie Geld überweisen. Dachte, ja, komm, lass, alles gut. Und dann irgendwie ging das nochmal in so eine ganz andere Richtung, wo ich echt noch ein bisschen sauer war. Weil dann ging es so, ja, ihr macht nur Bashing. Ich meine, Moment, also wie Bashing? Was ist denn jetzt, wo bashen wir denn? Ich meine, ich war da, ich muss 6 Euro für meine Kinder bezahlen. Das ist ja kein Bashing, ist einfach ein Fakt, den ich da bezahlen musste. Ja, dann habe ich gesagt, ja, nimm das jetzt runter, euren Portemonnaie. Ich bin hier mit den Kindern unterwegs, bin gerade am Auto, ich kann das hier gerade nicht. Ja, und dann dachte ich mir schon, nö, ich nehme mir gar nichts runter. Also wenn mir so blöd kommt, sorry, das ist keine gute Kommunikation, das ist ja Krisenmanagement, ja, auch im kleinen Verein, ein kleines Problem. Also das ist ja mal ganz falsch gelaufen. Also ich kann jetzt noch nicht da anfangen, ich habe einen Fehler gemacht, sag auch noch, wie, der Mo hat ja eigentlich einen Fehler gemacht und dann er macht den anderen noch schuldig, dass er da nicht sofort reagiert und dann Bashing betreibt, meine ich. Und dann hat sich aber, ganz kurios, dann nochmal eine Frau gemeldet aus dem Verein und gesagt, hat sich voll entschuldigt und sie würde sonst die Kasse machen und so, ist schiefgelaufen. Dachte ich, hey, genauso muss, das war voll okay. Hey, wir haben Fehler gemacht, ja, und alles gut. Habe ich den Post, dann alles dann zu Hause, weil auch, ich habe das auch geschrieben, ich bin hier unterwegs, ich habe keine Ahnung, erstmal gucken, wo ich das löschen muss. Ja, ich kann hier gerade mit den Kindern nicht. Habe ich dann runtergenommen. Also ziemlich skurril, ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr nach Köln irgendwann mal zu fahren durch die Sache.
Ja, Daniel, das ist einfach ganz unglückliches Missverständnis gewesen, ne? So soll man es mal nennen. Dann ist die Kommunikation vielleicht nicht ganz optimal gelaufen. Ich habe dann auch noch gesehen im Nachgang, dass man sogar geschrieben hat, man hat versehentlich für die Kinder von Mr. Futsal abkassiert.
Ah, ja, genau, richtig. Ja,
also
ja.
Man muss uns oder dich ja auch nicht größer machen, als man ist, ne? So, also von daher ist alles in Ordnung. Wir sagen doch, es ist jetzt alles in Ordnung. Man hat sich hier entschuldigt und alles in Ordnung. Es war einfach ein Missverständnis. Ich war ja selbst nicht beteiligt, du warst ja dann derjenige und ist so alles in Ordnung. Meine Güte, also auch wenn du jetzt in Zukunft dann wahrscheinlich durch diese subjektive Erfahrung weniger Interesse hast, dort in Köln nochmal ein Fußballspiel zu gucken, ja, und ich denke, die Jungs werden daraus lernen und am Ende des Tages in Zukunft vielleicht jetzt bessere Struktur bei den Eintrittspreisen hinkriegen.
Oder klarer, und auch, ja, ja. Genau. Ich meine, wir geht ja auch bei uns immer hier darum, dass wir nicht den einen Club jetzt rausziehen, vielleicht das nochmal sagen, sondern warum ist das ein Beispiel, warum erwähne ich das? Für mich geht es darum, generell an die Clubs da draußen zu verstehen, dass wir im Futsal eben an der Schwelle sind. Erstmal, wo jeder jeden kennt, also schnell jeder jeden kennt. Das ist eine sehr kleine Community, das muss erstmal klar sein. Das heißt, jeder, der kommt in die Halle, kennt wahrscheinlich 10 andere Futsaler in der Region. Das ist mal der eine Punkt. Und zweitens, es ist halt klein, also jeder Zuschauer ist wichtig und wenn man da jetzt Zuschauer verkraut, auch mit so einer schlechten Kommunikation im Hintergrund, dann ist das echt nicht gut. Also jede Insta-Kommunikation, die ja heute normal ist, sollte durch so einen Filter gehen. Also wenn man da eben ungefiltert wie bei WhatsApp schreibt, das ist halt der Vereinskanal. Das muss halt dem, der den Kanal betreibt, klar sein. Und sobald er über diesen Kanal kommuniziert, ist das formell der Vereinskanal? Und da kann ich, mein Hinweis, eben nicht schreiben, wie privat, wenn ich da Probleme habe. Und das kann man den Teams ja mitgeben, weil es so klein ist und weil wir wachsen müssen. Und jeder Zuschauer ist irgendwie wichtig. Also wenn ich da jetzt irgendwie, und wäre jetzt ein Vater gewesen, ich gucke mir das mal an dem Tag, da komme ich einfach nicht wieder. Ja, ist einfach dann komisch. Also ich komme zur Hälfte, muss 6 Euro bezahlen, sehe dann auch nichts. Und am Ende kriege ich noch irgendwie so einen Bashing-Vorwurf, weil ich sage, dass ich so viel bezahlt habe. Das ist halt so ein, unabhängig von dem Fall konkret, da kann die Community, auch neue Teams mitlernen, da muss man aufpassen einfach, weil jeder jeden kennt.
Genau. Es ist klein und also die Futsal-Welt ist klein. So ist es einfach. Vor allem in Deutschland. Man ist sehr schnell irgendwie, weil es nicht so viele gibt. Ne? Deswegen. Es gab mal so ein soziologisches Experiment, mein Lieber. Ich kann dir mal kurz was erzählen, damit du weißt, auch die Welt ist klein. Es gibt ja dieses Sprichwort, ne? Die Welt ist ein, was auch immer. Aber die Welt ist klein. Es gab mal in Deutschland, wo da ohne Internet und alles, es war noch in der Zeit vor Internet und Telefon, sondern direkte Kommunikation. Man hat eine Information als stille Post an eine ganz bestimmte Person adressiert, aber nur mündlich. Und zwar die andere Person war in China. Jetzt rate mal, wie viele Stationen brauchte es, damit diese Information bei der anderen Person angekommen ist, aber ohne Telefon oder Internet, sondern nur über direkte Kommunikation. Rate mal, wie viele Stationen brauchte es?
Boah, weiß nicht. Also wie viele Stationen, damit es nicht mehr...
Wie viele Menschen brauchte es, damit derjenige in China, an den es adressiert die Information erhielt?
Korrekt erhielt oder nur erhielt?
Korrekt, also ja, stille Post, aber er hat es erhalten. Sebastian sagt, er möchte Daniel in China das mitteilen. So.
Ist ja nicht diese, auch diese Theorie, alles ist über sechs Personen verknüpft, also hat es sechs Personen, sag ich mal.
Richtig, sechs Personen hat es nur
Naja, okay.
gebraucht. Es hat nur sechs Personen gebraucht, ohne Internet, einfach um einfach über direkten Kontakt die Information nach China zu der Person, die adressiert war, entsprechend zu vermitteln. Und so klein ist die Welt und mit Social Media und im deutschen Futsal ist es halt viel schneller nochmal. Ne? Also wir kriegen sehr schnell vieles mit, wenn irgendwo was ist. Aber wir müssen das jetzt auch bei der Situation aus Köln nicht du hast es schon richtig gut, ich finde auch sehr, sehr rational und objektiv beschrieben, wo die Gefahr dahinter steckt, dass man dann wirklich auch hier Leute vergraulen kann. Und ja, deswegen, ich kann das voll verstehen und damit verbunden, aber sowas passiert und man lernt daraus und dann wird man besser und das ist eben dann eben das, was man Entwicklung
Genau.
nennt.
Deine Mutter hat das halt einfach emotional gut geregelt. Ich glaube, die waren auch in der Halle mit den Kindern. Die haben auch gespielt. Oder ich glaube, die eine Tochter wollte mit meinem Sohn spielen. Mein Sohn kam immer zu mir, war so voll schüchtern. Das war auch cool, voll süß halt. Das finde ich halt schön, ne? Beim Futsal, dass man schon sehr eng, wenn man in diesen Hallen ist, und dann aufs Feld gehen kann. Das war halt jetzt auch dort zum Beispiel. Das war super. Ja, man kann einfach aufs Feld gehen mit den Kindern. Dann können die irgendwie zocken nach dem Spiel.
Ja.
Das ist zum Beispiel schöner als beim Fußball.
Ja.
Das geht halt nicht so oft klar. Und in den unteren Ligen schon, aber sobald man eben in einem Stadion sitzt oder in höheren Ligen, ist es ja nicht möglich, dass die Kinder auf den Rasen rennen und dann da rumspielen. Und haben wir ja schon mal gesagt in dem Podcast, so vor einigen Folgen, dass es das ein ganz wichtiges Element sogar ist, dass man die Kinder danach vielleicht sogar koordiniert irgendwie, was mit denen macht, sobald die in der Halle sind. Ein ganz wichtiger Kontaktpunkt mit Kindern.
Ja, werf drei Bälle auf den Platz und dann hast du da 10 Kinder, die damit schon was anfangen können. Keine Sorge, ne, wenn die anderen die alle aufräumen. Habe ich auch zuletzt wieder beim NCA erlebt. Das ist wunderschön. Wunderbar, sogar in der Bundesliga. Dann werden da nach dem Spiel unten die Tore geöffnet. Die Kiddies kommen von den Spielern und vom Trainerteam und so weiter. Und dann ist richtig schön. Ne? Also, das ist diese Mehrfach-, also Mehrgenerationen-Ebene. Das gefällt mir. Das brauchen wir auch im Futsal. Ja, Daniel, danke für dieses Erlebnis aus Köln.
War schön wieder. Also weg vom Bundesliga-Futsal runter in die Basis. Ist halt schön, neue Leute zu sehen, die den Sport betreiben, den man nicht kennt. Einfach ein schönes Gefühl, wenn man immer nur die Schreckensmeldung eben hört, dass sich Teams zurückziehen. Hier das Gegenteil, man sieht neue Leute, die man nie im Futsal gesehen hat und denkt sich, cool, läuft ja. Ja.
Ja,
Dann
alles klar.
vielleicht, da wo es auch gerade ziemlich gut läuft, und zwar im Posing, ist ja unsere Nationalmannschaft. Denn die Nationalmannschaft ist in der neuen DFB-Fußballakademie
Ja. Ja.
untergebracht, als Vorbereitung auf das Länderspiel gegen die Slowakei in Dresden.
Genau.
Ja, okay, ne? Da haben wir ja so ein paar. Es kommen ja Bilder in die Außenwelt von dieser DFB-Akademie über verschiedene Spieler, die das dann medial vertreiben. Was ist
Ja.
so dein Eindruck dabei?
Ich weiß es nicht, weil, also ich habe viele Bilder gesehen. Also bei DFB, dann die Nationalspieler, es machen ja viele, viele Bilder. Erstmal muss ich sagen, DFB-Akademie und die Futsalhalle mit dem Parkett, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich habe das in der Story dort gesehen. Richtig nice. Also dort sich vorzubereiten auf so eine WM-Qualifikation ist erstmal wirklich, da dürfen die Jungs wirklich sehr glücklich drüber sein. Das sieht richtig schön aus. So, das einmal. Dann sieht man zuhauf Bilder mittlerweile, also zumindest habe ich zwei mindestens gesehen, aus dem Whirlpool oder sowas oder aus einem Wellnessbereich, wo man dann entspannt und chillt. Das wirkt dann so ein bisschen, vielleicht das ist das, was du gerade ansprechen wolltest, das wirkt dann so ein bisschen elitär vielleicht oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht so ganz zu drin, aber ob man das bei einer anderen Nationalmannschaft, bei der Herrennationalmannschaft zum Beispiel im Fußball so sehen würde, dass die da irgendwie sowas aus dem Wellnessbereich oder so posten. Ich weiß es nicht. Das wirkte so ein bisschen High Class. High Class, genau, das ist vielleicht der richtige Begriff. Aber ich weiß nicht, ich hab mir jetzt kein Urteil gebildet bisher. Was hast du denn für ein Urteil oder was hast du für eine Wahrnehmung? Das würde mich auch interessieren.
Also die Infrastruktur ist stark, weil es so neu ist, mit Sicherheit für Futsal die beste der Welt. Könnte man jetzt einfach mal so in den Raum
Oh,
reinwerfen,
ich
einfach als
glaube, glaub,
Vermutung.
das also in Spanien ist das schon bei einem Profiklub dort schon auch nicht
Ja, aber das ist
schlecht.
ja nicht neu. Das ist ja
Ja,
wirklich
okay, neu,
neu. Ja,
ja,
also.
okay, du hast recht, neu. Ah ja.
Und ansonsten hast du einige Länder, die das bieten, und dann bist du aber auch ganz schnell in Russland, Spanien wahrscheinlich, bei Portugal kann ich mir schon nicht mehr sicher, ob das auf dem Niveau ist, so eine Akademie, müssen wir mal sehen. Auch für Futsaler oder die Fußballakademie, man ist also top. Also brauche ich nicht sagen, ist eine Top-Akademie weltweit.
Rahmenbedingungen top.
Mega, weil es auch für den Fußball gemacht ist. Ich gönne das den Jungs total, weil es Ehrenamtler sozusagen sind. Die bekommen ihre Aufwandsentschädigung, die man beim DFB so bekommt. Das reicht überhaupt nicht für die Zeit, die man da investiert für die Nazio. Ich würde eher auf seiner des DFB denke ich mir, ist das der richtige, ist das the way to go, damit die Spieler langsam Anreize bekommen und langsam auch das Gefühl haben, hey, wir werden besser, wir steigen auf, wir kommen dahin. Was jetzt gemacht wird, ist, man spielt in der besten Halle mit dieser Ballsportarena in Dresden, einer der geilsten Hallen, man hat das geilste, also die sind top, ich kann gar nicht mehr drüber kommen. Aber die Performance ist ja relativ, man ist ja nicht da, wo die Männer Fußballer sind. So, und ich denke mir immer, diese Rahmenbedingungen, das könnte ein Anreiz sein, sagen, hey, pass mal auf, wenn wir hier in den nächsten Jahren vorwärts kommen und aufsteigen, schaut mal hier, ist die Akademie, dann könnt ihr hier auch mal sein, ja? So, und jetzt gibt man den Spielern das mit, obwohl man eh mehr leistungstechnisch noch gar nicht da ist, wo man vielleicht hin möchte. Und ich finde, man, der DFB hat damit einen ganz großen Anreiz verspielt. Aber auch mit den Hallen, das haben wir schon mal besprochen, dass man lieber in kleinen Schulsporthallen spielen sollte, was dem aktuellen Stand in Deutschland auch entspricht. Vielleicht maximal Hallen wie in Hohenstein. Das ist ja, das kann der Futsal ja schon leisten in Deutschland. Und das passt so zum Futsal. Aber dass man eine riesen Halle mietet und riesen Fass aufmacht, ich weiß nicht, ob man damit nicht eine Chance vergibt, den Spielern noch ein bisschen mehr zu bieten, dass sie da mehr aus sich rausholen und auch so ein Ziel vor Augen haben. Ja, da will ich hin. Das haben sie ja schon alles. Ist ja.
Ja, das meine ich ja mit Elitär oder High Class. Ja, ich verstehe deine Kritik an dieser Anreizkonstellation oder eben diese vielleicht verfrühte Anreizsituation. So dass man hier eben jetzt, wo will man jetzt noch hin? Man ist jetzt wirklich, ne, man hat da Weltklasse-Bedingungen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, also wo willst du sonst hin? Willst du wieder nach Duisburg, wenn du das jetzt in Frankfurt hast? Willst du sagen, hier in den Saunabereich darfst du nicht? So, und es ist ja, es ist, ich glaube, ne, einerseits kriegen wir ja auch nur so 2-3 Bilder. Ne, man muss das dann, ne, wir beide denken, haben dann auch, verbinden das sofort mit irgendwas. Man kann natürlich auch sagen, es ist ja auch nur wahrscheinlich der Abend vor der Abreise nach Lettland, wo man jetzt hin muss. Man spielt da ja am Mittwoch, genau. Und ja, da gönnen sie sich nochmal was, ne? Wellnessbereich.
Ja, für die Spieler ist das, haben sie sich ja verdient, weil Ehrenamt ist ja noch mehr wert als die bezahlten Fußballer, die dort aufschlagen. Ja, die sich auch einfach mal aus ihrer Portokasse, salopp gesagt, dasselbe in einem Hotel holen könnten.
Ja.
Das ist schon nice, wenn man das auch so, vielleicht auch einfach dann so sagt, hey, wir schenken euch hier ein geiles Wochenende. Ehrenamt, vielleicht macht man das ja auch hinter den Kulissen und kommuniziert das so. Mhm. Auf jeden Fall haben die Jungs ja Spaß. Jetzt muss aber Leistung kommen. Jetzt machen wir Druck. Aber jetzt muss Leistung kommen gegen die Slowakei.
Ja, genau. Also wenn wir heute noch auf die Tipps kommen, vielleicht für das Spiel gegen die Slowakei, muss man einfach sagen, also jetzt, die haben die besten Bedingungen und man muss ja auch einfach sagen, man muss die Runde weiterkommen. Das ist das Ziel wahrscheinlich auch. Und von der relativen Entwicklung brauchen wir das jetzt auch. Also da es ist kein Druck damit gemeint, sondern einfach es wird benötigt für den deutschen Futsal, dass man da jetzt wirklich den nächsten Schritt geht und hier ein Erfolgserlebnis mitbringt. Ja, und unabhängig davon, ich kann deine Kritik an diesem Anreizkontext verstehen, weil es tatsächlich, da gibt es in der Psychologie etliche Untersuchungen zu, dass oder auch aus der Verhaltensökonomie tatsächlich auch, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, dass man eben dann einen Stillstand hat eher oder sogar eine Rückentwicklung der Leistungsfähigkeit beziehungsweise der Entwicklung. Und als Pädagoge bin ich der Fachmann für sowas, kann ich dir sagen. Kann ich absolut verstehen, aber ist schwer zu verhindern. Also wenn du jetzt da bist, wo willst du hin? Du kannst den Jungs das nicht verbieten und es ist wahrscheinlich auch dann damit verbunden, jetzt sehen wir es mal als kleine Belohnung, die hoffentlich dann dazu führt, dass sie sich jetzt dadurch noch mehr in der Pflicht sehen, hier 150 bis 200% zu geben für die Spiele, die jetzt anstehen, ne? Am 5. und 12. Oktober. Zunächst in Lettland gegen Lettland und dann in Dresden gegen die Slowakei. Aber Daniel, ich würde noch gerne mit dir einmal kurz auf den Kader schauen. Da
gerne, ja.
ist nämlich, da, ne, also da, wenn wir gerade schon das Thema Nationalmannschaft haben, dann haben wir da auch wieder Kader und wie bei allen Nationalmannschaften diskutiert man natürlich sehr gerne darüber, wer ist dabei, ist er verdientermaßen dabei, fehlt jemand Wichtiges und so weiter und so fort. Und damit verbunden sind wir ja alle irgendwie Bundestrainer. Gibt es aus deiner Sicht im Kader der jetzt für die Hauptrunde der FIFA-WM-Qualifikation, gibt es da Spieler, die für dich gegebenenfalls Bauchschmerzen erzeugen, wenn du
Oh.
sie liest?
Ja, wir können ja immer nicht hinter die Kulissen genau schauen, was die Motive des Bundestrainers sind.
Mm, ja.
Und wir wissen, das muss man immer dazu sagen, wir wissen nie, und es wäre schön, wenn das mal mit dem DFB kommuniziert würde, welche Spieler wurden angefragt, in welcher Reihenfolge und wer hat abgesagt. Ja, wir können nur die Endliste sehen, kann sagen, jetzt haben 10 Spieler abgesagt, deshalb kommt der 11. Name in die Liste,
Ja.
über die wir uns dann Gedanken machen. So, das ist ja schon mal ein Punkt, wo man nicht richtig einschätzen kann von außen, was genau läuft. Aber was ein Geschmäckle hat und was natürlich das Signal an alle anderen Spieler in den Ligen oder ein sehr schlechtes Signal ist, ist die Nominierung von Spielern, die in zweiten Mannschaften auflaufen, teilweise, oder eben nicht in der Bundesliga. Das hatten wir schon. Also Spieler sollten in der Bundesliga spielen, einfach sagen, hey, diese Liga ist das Maximum, wir sind im zweiten Jahr. Selektiert euch bitte in die Bundesliga. Ihr müsst da hin, sonst seid ihr keine Spieler. Jetzt gibt es natürlich auch den Fall Mert Sipahi, der natürlich viel für den deutschen Futsal getan hat, der in Weil im Dorf weder spielt, sondern in der zweiten sogar spielt. Und es gibt viele andere Spieler in den Clubs, die alle Bundesliga regelmäßig spielen, die nicht nominiert sind.
Ja.
Ha, das macht's schwer.
Ja, also der Fall Mert Sipahi, ne, hast du ja jetzt gerade schon erwähnt, hat am Wochenende bei Weil im Dorf 2 mitgespielt. Ne? Also das heißt in der Regionalliga und hat meines Wissens nach, und wenn ich jetzt, ich habe auch mal jetzt nachgeschaut, nochmal auch in den Notizen, die ich zu den ganzen Spieltagen mal gemacht habe, da kommt der Name Mert Sipahi in den letzten 1,5 Jahren fast gar nicht vor. Also schon letzte Saison, im zunehmenden Saisonverlauf, sagen wir mal knapp ein Jahr oder über ein Jahr, spielt Mert Sipahi keine wirkliche Bundesliga mehr. Das heißt, der ist seitdem nicht mehr relevant in Sachen Spielzeit bei Weil im Dorf. Und in dieser Saison hat er wahrscheinlich noch, also ich habe jetzt ein Spiel ganz gesehen, aber auch die Highlights, man sieht ihn nicht. Er ist anscheinend nicht auf dem Platz. Und das ist eine wichtige Frage, ob dieser Spieler, und das habe ich ja letzte Woche schon ausführlich analysiert bzw. gegenübergestellt beim Spiel gegen den HSV von Weil im Dorf, das möchte ich auch nicht nochmal ausführen, aber da muss man sich die Frage stellen, warum ist er noch dabei? Ich habe am Wochenende, ich war ja beim MCH gegen den HSV und dreimal darfst du raten, wer nicht da war.
Ach so, war unser Bundestrainer vielleicht nicht da?
Nein, niemand von der Nationalmannschaft. Du hast da 7 Nationalspieler auf dem Platz gehabt oder die
Oh.
aktuell Nationalmannschaft näher haben. Er war nicht da. Ich hätte gerne mit ihm ein bisschen gequatscht darüber, einfach um hier auch mal eine andere Perspektive einzubringen. Unabhängig davon habe ich mit ein paar Nationalspielern gespielt und gespielt, gefragt. Angefragt und einfach so insgesamt einfach, wie es so aussieht in der Nationalmannschaft, die sind eigentlich auch durchaus zufrieden. Ne? Und ich habe das so verstanden, dass Mert Sipahi halt auch einfach als der Backup für den Fixo, also er ist der Backup als Fixo für die Nationalmannschaft, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen da wohl aktuell eine Rolle spielt. Und mir fehlt halt ein Spieler. Und das muss ich sagen, der hat gegen den HSV jetzt beim MCA am Wochenende sowas von abgeliefert. Aytürk Getçim. Und da habe ich auch mal gefragt, warum er nicht kann und deswegen, oder warum er nicht dabei ist. Erster Punkt ist, er weiß es nicht. Das ist
Also,
erstmal.
du hast bei Getschim selbst nachgefragt.
Ja, ich habe einfach mal Aytürk gefragt. Aber ein ganz wichtiger Hinweis, weil du hast ja auch gesagt, man weiß ja nicht, ob die nicht können. Er kann nämlich nicht über die gesamte Zeit. Er kann nämlich nur fürs erste Spiel und fürs zweite Spiel könnte er nicht. So, also das ist in der Hinsicht wohl dann eine gewisse Begründung, wobei die das da auch einfach per Abfrage machen und dann wird der Kader bekannt gegeben. Also er konnte mir jetzt auch nicht weitere Details nennen, warum er nicht dabei ist oder warum andere dabei sind, weil er gönnt das jeden. Der ist ein super, super, super Teamkollege. Aber er sagte, für ihn ist es anscheinend nicht zur Nominierung gekommen, weil er, glaube ich, in der zweiten Woche nicht dabei sein kann. So, und dann brauchst du ihn auch nicht nominieren, wenn er nur das erste Spiel kann, nicht das zweite. Ne? Ganz einfach. Ja, Also deswegen nochmal, wir wollen hier Mert Sieper nicht irgendwie schlechter machen, als er ist. Das ist mir ganz wichtig, dass jemand, der hat in den letzten 5 bis 6, 7 Jahren extremst super für den deutschen Futsal abgeliefert. Nur es ist einfach so, dass wir uns die Frage stellen, kann man ihn jetzt noch für die Nationalmannschaft nominieren ohne Spielpraxis?
Ja, wir müssen uns ja
Ist
auch
eine wichtige
entwickeln.
Frage.
Also man kann ja nicht
Ja.
nur auf historische Leistungen setzen, sondern immer, ist
Ja.
ja immer eine Zeitpunktbewertung und weniger eine
Genau.
Zeitraumbewertung. Also da muss man
Genau.
ja schon hin zu akzeptieren, dass man Spieler rausnimmt, neue reinbringt, aber dass auch die Spieler wieder reinkommen können.
Ja.
Ja, für mehr kann man ganz einfach nur sagen, such den anderen Club, wo du
Ja.
spielst. Es gibt ja bei jedem Club, klar, ist einfacher gesagt, weil natürlich die Distanzen sehr weit sind. Klar, es gibt natürlich viele Clubs, die würden ihn super gerne nehmen und da würde er halt Bundesliga spielen.
Ja.
Das ist halt dann that's the game, um was es
Ja.
dann da eben
Andere
geht.
Spieler, ja, an Spieler wechseln dafür, ne, für diesen Traum Futsal. Das ist einfach so. Die wechseln in ein anderes Bundesland, weit weg, einfach um sich weiterzuentwickeln im Futsal. Mert hat aber natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist jetzt nicht mehr der 20-Jährige. Auch das ist nochmal so eine Frage, weil, ne? Ich will jetzt diesen Kader, der so besteht, erstmal, also die einzelnen Spieler, jetzt gar nicht so großartig diskutieren. Wir können auch über Fabian Schulz sprechen, der aber wahrscheinlich als Pivot dann relevant ist, weil wir haben so wenige, der aber auch nur Regionalliga spielt. Ich denke, dass wir nach dieser Runde, ich denke, das ist unabweichlich, eigentlich leistungsbedingt, einen gewissen Wechsel haben der Spieler. Also dann ist aus meiner Sicht ein Mert Sipahi und vielleicht auch ein Fabian Schulz vielleicht nicht mehr in der Hinsicht relevant, wenn es leistungsgerecht, also meritokratisch vorangehen würde. Deswegen will ich jetzt hier nicht irgendwie eine Diskussion um Trainerentscheidungen und sowas führen. Es ist einfach nur in der Hinsicht leistungsbedingt durchaus diskutabel. Während ich aber den Kader ansonsten durchaus gut finde, man hat ja auch nicht extremst viel Auswahl, muss man auch einfach sagen. Man kann ja jetzt auch nicht, hast ja nicht einfach einmal fünf Top-Fixus irgendwie, du hast nicht die Qual der Wahl, so können wir es mal sagen, ne?
Ja,
So,
natürlich, ja. Du bist da schon restriktiert. Auch einige Spieler wollen gar nicht Nationalmannschaft spielen, weil
ja.
sie entweder wirklich keine Zeit haben oder auch nicht finanziell entsprechend kompensiert werden. Weil ich habe jetzt mitbekommen, wenn man selbstständig ist, ist das schon ein bisschen schwieriger alles. Denn da muss man dran denken,
Kannst
eigentlich
du
hast du.
uns da ein Beispiel nennen? Also,
ja, ist ja Hintergrundwissen.
aber ist ja offensichtlich, weil ein Spieler aus meiner Sicht
Ja,
fehlt halt auch, und zwar,
was,
das ist
egal.
Lukas Sepp, der fehlt. Der fehlt auch, der spielt eigentlich eine gute Saison bisher
Ja, ist halt
und
schwer, ne? Das ist dann,
war auch letztes Mal dabei.
das ist halt dieses Problem, dass es alles Amateure sind weiterhin. Keiner bekommt ausreichend Geld, dass man ausschließlich Futsal spielen kann. Und das Problem ist für mich weder in dieser Trainerausbildung, was wir besprochen haben, angekommen, noch in dieser ganzen Nationalmannschaft, in diesem Konzept. Ja, dass es eben alle irgendwie arbeiten müssen. Und deshalb sind auch eigentlich die Termine, die da im Jahr gesetzt werden, viel zu viel. Viel zu viele Lehrgänge, viel zu viele Spiele. Die Spieler, das ist Freizeit. Und es bringt die Spieler auch nicht so viel weiter, weil sie auch in dem Verein gar nicht jeden Tag trainieren. Ja, also auch dort ist ja dann irgendwie staut sich das Ganze und auch nicht so viel Zeit haben, sich
Ja.
24 Stunden nur um Futsal zu kümmern. Und genau die Problematik kommt irgendwie nicht so richtig durch. Man versucht hier aus meiner Sicht von außen auf jeden Fall dieses Konzept aus der Fußballnationalmannschaft hier zu einfach fortzusetzen, was es aber total schwierig macht, weil es eben Probleme gibt, die es bei den Fußballern nicht gibt. Und da sind wir beim Punkt, ja, keiner von denen ist Profi, ja, und wenn du
Genau.
selbstständig bist, hast du ein richtiges Problem.
Genau.
So
Wir
viel
können
kannst
ja
du gar nicht
hier.
bezahlen manchmal, wenn du da selbst, also da ist ja wirklich
Genau.
jeder Tag, wo du nicht arbeitest,
Genau.
kannst du dich einfach Urlaub nehmen, ja. Urlaub heißt Einkommensverlust. So, was machen
Genau.
wir da?
Als Selbstständiger hast du eine andere Verbindung. Du hast Vorteile natürlich auch. Ich kenne das ja selbst. Aber auch dann gewisse Nachteile. Und die sind hier wahrscheinlich dann in einer Gewichtung, die nicht ausbalanciert werden können. Und deswegen ist das absolut zu verstehen. Und man muss einfach sagen, unsere Nationalmannschaft ist maximal semiprofessionell. So ist es eben. Ne? Also deswegen wechseln ja auch Spieler zu Clubs, wo sie nur Futsal spielen können, weil sie wissen, dann haben sie auch Freiheit für die Nationalmannschaft. Typischerweise Spieler, die jetzt Suat Ak, nimm dir Suat Ak oder nimm dir Memo Stöser. Die sind nach Weilimdorf sicherlich auch gegangen, weil sie wussten, da brauchen sie nicht nebenbei arbeiten, da kann ich Futsal spielen und ich bin frei, auch mich dann in der Nationalmannschaft für jeden Termin auch anzubieten. So. Das ist vielleicht, wenn du noch nebenberuflich tätig bist, deutlich schwieriger und deswegen semi-professionell, weil ja nicht alle für Futsal bezahlt werden, beziehungsweise davon leben können. Ne? Es sind nur die wenigsten in unserer Nationalmannschaft. Gut, aber, und das meine ich, ich glaube, diese Spieler werden halt zunehmend relevant, weil sie halt immer können und sich dann natürlich auch im Futsal mit besseren Bedingungen oder sagen wir es einfach mal auch mit mehr Zeit und Fokus für den Sport bessere Bedingungen haben, um sich weiterzuentwickeln. So schaut es einfach aus. Ne? Das kannst du sicherlich auch kompensieren, wenn du einen guten Trainer hast, etc., der dich da irgendwie weiterentwickelt. Aber die Rahmenbedingungen sind einfach unabdingbar, auch für die Nationalmannschaft. Ne? Gut, Daniel, ja, der Kader sieht ansonsten gut aus. Wir können ja einmal kurz durchgehen. Fuad Agnima, Torhüter sind Christian de Groot, hier dein Düsseldorfer. Ne? Mhm. Diskutiere ich nicht drüber über Torhüter, auch muss ich nicht, weil da haben wir auch nicht jetzt 20 zur Auswahl. Philipp Pless und Gesundheit und Pavlos Wiegels. Ich bin gespannt, wer spielt, weil irgendwie Pless und Wiegels irgendwie in letzter Zeit, die habe ich mehr oder weniger auf Augenhöhe gesehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man sich für Philipp entscheiden, das ist vielleicht so ein ja, ne, den Stammtorwart. Haben wir jetzt sehen. Feldspieler Fuad Agnima vom MCH, Suat Ak, ich wollte gerade auch schon sagen vom MCH, aber der ist jetzt bei dem Dorf. Dann Luis Gilherme, oder wie wird er ausgesprochen? Dres Rodriguez von Hot. Dann Malik Hatzjaftic von Wacker, der hat die letzten Spiele gar nicht gemacht, wenn ich mich erinnere. Dann Vito Matic vom MCH, Michael Meyer von den HSV Panthers, Gabriel Oliveira von Hohenstein, Dennis Öztürk von HSV Panthers, Fabian Schulz von Liria Berlin aus der Regionalliga, Mert Sipahi von Weilimdorf 2, können wir mittlerweile sagen. Entschuldigung, es ist einfach faktisch so, dass er da jetzt zuletzt gespielt hat.
Trittst du aber nochmal richtig nach.
Nein, das ist Regionalliga ist jetzt nicht super abdringlich, aber gut. Dann Memo Schlöser von Weilimdorf 1, Christopher Wittig aus Hohenstein und Sid Siskin vom HSV. Also eigentlich hört sich der Kader aus meiner Sicht gut an.
Ist schon okay, die Selektion. Torwartposition fehlt einfach Goethe. Das erklären wir aber seit Wochen und Monaten.
Ja.
Da tut sich gar nichts. Und
wobei ich den jetzt in den Highlights gegen Weilimdorf, die ich ja jetzt vom Weilimdorf gesehen habe, die machen ja eigene Highlights, wenn der DFB schon nicht liefert, da fand ich den jetzt bei manchen Gegentoren nicht so stark. Ja, aber das meine ich auch, wenn der nicht gefördert wird über so eine Nationalmannschaft.
Ja, genau, das ist es.
Dann bist halt. Du einfach, irgendwann ist die Motivation auch irgendwann nicht mehr auf allerhöchsten Level. Der hat jetzt über ein Jahr, war er für mich, für dich ja auch ähnlich, einer der Top-3-Keeper in der Bundesliga und davon waren zwei andere nicht deutsch. So.
Genau, richtig. Halt Punkt.
Und das ist ein Punkt. Also wenn du dann nicht nominiert wirst, ist das, ich finde ein Jahr, gute Leistung zu bringen, ist schon ein ausreichender Zeitraum, um für die Nationalmannschaft sich zu qualifizieren, muss man einfach sagen. Ne? Also ein Jahr der Beste zu sein, sollte ausreichen für eine Nominierung. Deswegen schade, weil jetzt sehen wir, was das für dann auch vielleicht für eine Auswirkung hat, dass man vielleicht von der Motivation nicht mehr den höchsten Anreiz hat. Anreize, genau, darum geht's. Der hätte hier vielleicht gesetzt werden müssen. Aber egal, ich finde, Christian de Groot macht ja aktuell auch einen guten Job in Düsseldorf. Gut in der Hinsicht. Ich möchte mir bei den Torhütern, weil ich gehe davon aus, dass Christian de Groot eh nicht spielt. Das ist halt das dritte Rad im Tor. Philipp Pless und Pavlos Wiegels sind da ja sicherlich die gesetzten Torwart A und Torwart B, so kann man es sagen. Ne? So kann man es ja sagen. Da brauchen wir nicht diskutieren, aber schade, weil wir vor einem Jahr schon was gesehen haben und dachten, ja, das hätte uns auch vielleicht da nochmal weitergebracht, weil dann hätten Philipp und Pavlos sicherlich auch nochmal eine andere Konkurrenz, ne? Und würden sich von Woche zu Woche hier nochmal messen müssen. Das würde Philipp und Pavlos auch sicherlich weiterbringen. So ist es einfach. Ne? Naja, aber okay.
Lass mal rübergehen zur Bundesliga.
Bundesliga, ja. Genau. Ja, aber erstmal, letzter Punkt.
Ja.
Gib mir deinen Tipp ab für das Spiel in Lettland. Ah, was sagst du?
Gegen Slowakei, meinst du?
Nee, in Lettland jetzt erstmal, glaube ich, am 5. Ne? Da geht es ja erst, wenn ich das richtig gesehen habe, ich gucke nochmal. Ja, am 5.10. 19.30 Uhr, ja, live übertragen. DFB-TV, gehen wir mal von aus. Lettland gegen Deutschland, WM-Qualifikation in Jelgava.
Ja, das haben wir auch noch. Ja, Lettland, haben wir da nicht auch schon mal, ich weiß nicht, was Litauen war. Komm, ich will die Jungs motivieren, wir gewinnen.
Ja, ich würde nie was anderes sagen jetzt, weil die Ich erwarte in dieser WM-Qualifikation die beste Nationalmannschaft, die wir jemals gesehen haben. Und das heißt für mich gar nicht, dass die da unbedingt jetzt alles abreißen, sondern dass sie ihren Arsch aufreißen. Dass sie so eine Laufarbeit, so einen Einsatz haben, wie sie es vielleicht noch nie in der Nationalmannschaft gezeigt haben. Das erwarte ich am 5.10. in Lettland. Das ist der Punkt. Genauso erwarte ich das dann auch am 12.10. gegen die Slowakei. Was sagst du denn zu dem Spiel? Würdest du sagen, da kann Deutschland gewinnen?
Ja, Slowakei ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Pflaster. Ich bin gespannt. Die Österreicher haben ja gewonnen. War wohl aber auch nur eine U23.
Oder aber so, Daniel, stopp. Ich bremse dich. Du musst keinen Tipp abgeben, das machen wir nächste Woche. Weil dann haben wir das Spiel gegen Lettland gesehen. Das ist ja
Angst. Oh, das ist
genau. Dann haben wir das Spiel gegen Lettland gesehen. Aber Lettland, wir sind überzeugt, Deutschland kann in Lettland gewinnen und wir wünschen uns das und tippen auch auf Sieg Deutschland.
So. Es kommt, ich würde überlegen, kommt nur der Erste weiter oder auch noch irgendwie sowas wie der Dritte, der beste Zweiter über alle Gruppen hinweg?
Ich glaube fast die ersten beiden kommen weiter. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann uns da jetzt, also wir wollen jetzt hier nichts Falsches in die Welt setzen. Man soll uns gerne kurz eine Info mitteilen und sagen wir uns nächste Woche.
Ich bin auch aus dem Modus da raus. Mhm. Okay.
Das ist im Futsal immer schwer zu sagen, weil da gibt es ja ganz viele Modi. Ne? Deswegen.
Exakt. Ja. Lass mal dann zur Futsal-Bundesliga kommen, die ja für uns, und da sind wir jetzt bei der Kritik, noch gar nicht stattgefunden hat wirklich, weil die Highlights einfach mal zwei Tage später nicht da sind.
Da kann Daniel, eine Frage. Regionalliga überspringen wir, machen wir dann nächste Woche. Machen wir einfach zwei Spieltage.
Ach, haben wir auch noch.
Nächste Woche.
Ja, Regionalliga. Haben wir ganz schön viel geplappert. Wir haben ja ganz schön
du hast auch wieder Themen reingebracht, hier deine Kindergeldmaßnahmen da in Köln.
Ja, komm, wir müssen gucken. Schauen wir mal ganz kurz nur, ob es Überraschungen gab in den verschiedenen Ligen. Also, gehen wir durch. Regionalliga West.
Nee, Regionalliga West, würde ich sagen, hat sich Gütersloh jetzt aus dem Meisterschaftskampf erstmal verabschiedet. Man hat nämlich zu Hause gegen die Futsal Panthers Köln verloren und hat damit zwei Niederlagen in den ersten drei Regionalligaspielen, auch drei Heimspiele gewesen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Futsal Panthers jetzt hier ganz klar sagen, wir wollen Meister werden und Gütersloh ist erstmal raus aus dem Rennen. Dann war ja dein Primero-Club der Futsal Mülheim in Köln zu Gast und du ja auch. Da haben sie 11-1 gewonnen, davon hast du ja schon ausführlich berichtet. Und Niederrhein-Soccer hat gegen Wuppertal gespielt. Wuppertal hat dort 4-1 gewonnen. Und Schwerte hat in Münster gewonnen, 5-1. Das ist so der Überblick der Ergebnisse. Mhm. Es zeigt sich die Tendenz Köln. Ja. Ich würde aber nicht vernachlässigen, dass Detmold ja auch noch ein paar Spiele hat und erst eins gewonnen, also eins gespielt und gewonnen. Und zwar sehr überzeugend in Schwerte. Also ich kann mir vorstellen, dass Detmold Köln ärgern will. Und ich würde Köln jetzt nicht als absoluten Top-Favoriten nennen, wenn nicht meine Einschätzung. Was sagst du?
Ja, kann ich alles so mittragen? Ich würde einfach sagen, lass mal zur nächsten Staffel gehen. Dann kann ich ja die Regionalliga Nordost machen. Mhm. Dort gab es jetzt auch keine wirkliche Überraschung. Jena Sieg 20-3 gegen Siemensstadt. Blumenstadt gewinnt 7-2 gegen Omidyan Dresden. Und das Topspiel in der Regionalliga Nordost, CFC Hertha setzt sich gegen Atletico durch und damit ist CFC Hertha jetzt punktgleich mit Atletico vorne bei einem Spiel weniger. Mhm. Dahinter dann Berlin und Jena. Liria hat noch sogar noch zwei Spiele gemacht. Ja, und Siemensstadt, die haben schon ordentlich jetzt bekommen mit dem Torverhältnis von 13-85. Sind aber nicht Letzter, weil sie haben ja gegen UFK Potsdam gewonnen, die jetzt Letzter sind. Ja, also da bisher keine Überraschung, außer durch an der Spitze war einfach spannend, wer setzt sich da durch. Ja.
Spannend. Es bleibt spannend im Osten.
Ja. Genau.
Dann schauen wir rüber wollen wir in den Norden gehen, ne? Schauen wir uns mal den Norden an. Da gab es nämlich auch nur, es gab nur ein Spiel, wenn ich ich guck mal gerade meine Übersicht. Ja, es gab nur ein Spiel, seitdem wir
das letzte
Mal berichtet haben. Recht. Und zwar unsere Freunde vom TS Woltmershausen haben verloren gegen den FC Maihahn. Kann sein, dass Woltmershausen jetzt nicht mehr richtig weiterspielt. Das kennen wir aus dem letzten Jahr. Einbruch vom letzten Jahr. Nein, aber was mich überrascht oder was nicht überrascht, aber es bildet sich jetzt hier ein kleiner Favorit raus, und zwar der FC Maihahn. 4 Spiele, 4 Siege. Und Woltmershausen ist ja sicherlich einer derjenigen gewesen, der hätte da auch ärgern wollen. Und man hat dort 7-2 gewonnen. Maihahn, ja, gibt Gas. Mal gucken. Sind wir gespannt. Beobachten wir weiter. Ansonsten gab es nichts am Wochenende aus dem
Norden. Also Sparta und PTSK haben auch erst nur zwei Spiele. Maihania schon viel. Also das wird auch spannend an der Spitze.
Genau. Dann kommen wir in den Süden der Republik und da hatten wir, ja, Weilimdorf 2 mit Merz Sipahi gewinnen gegen den Karlsruher SC 2:1. Dann haben wir MTV Ingolstadt gewinnt gegen Neuenheim 5:1. Und der TSV Neuried gewinnt gegen Futsal Allgäu. Nee,
verliert.
Verliert. 5:8. Und es gab da wirklich was ganz, ganz Besonderes. Hast du das gerade schon mitbekommen? Ich habe nämlich gerade. Christian hat uns was weitergeleitet, also müssen wir auch die Quelle nennen. Und zwar der Spieler Mirhan Kaya von Futsal Allgäu macht alle 8 Tore. Alle 8.
Oh, ja. Talent.
Alles reingewürzt. Eigentlich hat Neuried gegen Kaya verloren, gegen den einzelnen Spieler Kaya. Der hat alles alleine gemacht anscheinend.
Das stimmt, das sehe ich jetzt auch hier. Ja. Das sieht ja schon sehr skurril aus.
Krass, ne? Ist auch mal eine Kuriosität. Man hatte aber auch nur, wenn ich das richtig sehe, 2 Auswechselspieler. Das heißt, der hat wohl durchgespielt und hat seinen Spaß gehabt, auf jeden Fall.
Ja, guter Kicker, also Marcel.
Vielleicht für die Nachbarschaft, der Regensburg, Penzberg, mal hinschauen, zum Winter vielleicht mal gucken, wer der Mirhan Kaya ist. Vielleicht hat er ja Lust auf Bundesliga.
Den behalten wir mal im Auge auf jeden Fall.
Den müssen wir im Auge behalten. 8 Tore in einem Spiel, alle 8, nicht schlecht. Ja, das war im Süden und im Südwesten gibt es noch nichts. Da haben wir nächste Woche, glaube ich, erst. Oder nächsten Samstag startet dort Mainz gegen Nova Club. Genau, am 8.
Ja.
Ja, und damit haben wir die Regionalligen abgedeckt.
Jo, dann Bundesliga. Lass uns vielleicht zu dem Spiel kommen, wo wir am wenigsten jetzt, glaube ich, sagen müssen. Ohne Highlights, weil wir nichts analysieren konnten.
Willst heute keine chronologische Vorgehensweise?
Ja, ich dachte, wir machen das mal vom Grad der Bedeutung oder von der Hitzigkeit.
Penzberg. Okay, dann. Wir sind ja nur 15 Minuten später gestartet in Hohenstein.
Ja, als Penzberg, die anscheinend, war das nicht Penzberg, die das falsche Foto drin haben?
Ja, das irgendwie.
Bei Adi Frebatsch, das ist doch der Wertem, oder?
Ja, also auf jeden Fall ist es nicht der Adi Wilbratsch oder wie der heißt.
Da genau. ist auch. Also, was ist denn da passiert im DFB-Net? Wer.
Ja.
Wurde verrutscht oder kennt man seine eigenen Spieler nicht?
Ich keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hat man da vielleicht einfach das falsche Foto hochgeladen. Ich muss auch sagen, das Spiel zwischen Hott und Penzberg, ganz ehrlich, Hott gewinnt hier zweistellig mit 11:0. Ich habe ja gehofft vor der Saison, dass es diese Saison keine zweistelligen Ergebnisse beziehungsweise keinen zweistelligen Torabstand geben wird. Ja, also ich sage immer so ein 11:8 wie letzte Saison zwischen Weilimdorf und Hohenstein ist natürlich geil, ne? Guckt man sich gerne an. Aber ein 11:0 ist aus meiner Sicht für eine zweite Bundesliga-Saison kein schönes Zeichen. Also will ich auch gar nicht viel zu dem Spiel sagen, damit man auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit dafür kriegt. Man muss aber sagen, Penzberg hat ohne Lorov gespielt und ohne Ersatzkeeper und auch lediglich mit 7 Feldspielern angereist. Und bei Hohenstein, da kann sich ein Großteil des Kaders in die Torschützen- und Scorerliste eintragen wahrscheinlich. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. So ein Spiel sollte nicht allzu große Aufmerksamkeit kriegen, diese hohen Ergebnisse.
Genau, außer checkt mal die Bilder im DFB-Net bitte.
Genau, check die Bilder. Dann haben wir schon Hohenstein. Aber Daniel, darf ich noch eins vorher loswerden? Was ist los mit dem DFB und seinen Highlights? Ich drücke jetzt nochmal auf Aktualisieren und hoffe, dass ich da Highlights sehe, weil das kann ja nicht sein. Wir sind jetzt, nein, es ist immer noch nichts da. Stand 21 Uhr und ein paar zerquetschte. Immer noch keine Highlights. Wir sind über 48 Stunden drüber. Also ich finde schon 24 Stunden nach den Spielen sind viel zu spät, die Highlights. Meiner Einschätzung nach müssen Highlights ja so innerhalb von 10 bis 16 Stunden, also am besten direkt am nächsten Morgen, wenn es geht, nach den Spielen online sein. Aber man muss auch sagen, an einem Wochenende, an dem auch also Fußball die dritte Liga hat, die Frauenbundesliga spielt, dann auch noch A-Junioren-Bundesliga-Fußball ist, ja, da kommt es dann zu Überschneidung anscheinend dort im Medienbereich. Es kommt ja nicht selten vor, dass es diese Überschneidung gibt. Ich finde es sehr schade. Aus meiner Sicht ist das für die Bundesligisten, die auch jetzt ihre Streaming-Rechte und ihre das wichtigen Medienrechte somit abgeben, das ist ein wichtiger Teil ihrer Medienarbeit hier, die Highlights auch dann schlussendlich, die sie abgeben, ist aus meiner Sicht nicht tragbar. Also
ich bin ja ganz bei dir. Die anderen Clubverantwortlichen sehen das genauso. Es gab da auch jetzt schon eine entsprechende E-Mail auch an den DFB. Ja, wo auch die Clubs jetzt sagen, also so geht das nicht. Also wir können nicht hier 2-3 Tage warten. Wir geben hier, wie du schon gesagt hast, wir geben unsere Rechte ab, wir möchten noch was dafür haben. Wenn wir nichts dafür bekommen, dann müssen wir darüber reden, wie bekommen wir unsere Streaming-Rechte wieder. Ja, wir hatten das schon mal vor einigen Podcast-Folgen auch geklärt. Und das ist kartellrechtlich total problematisch. Es ist jetzt noch mehr, weil Futsal in der GmbH und KKG ist und nicht mehr im Basisverein beim DFB. Ja, also das geht eigentlich so gar nicht. Also, was man Rechte wegnimmt, aber dann nichts gibt und dann wird nur ein Spiel gestreamt. Oder wenigstens ein Stream am Spieltag. Ja, und wenn es das eine Spiel nicht gibt, dann wenigstens dann allen Vereinen was zurückgeben, dass da überhaupt was live kommt. Und die Highlights aber so als Basis und so die Base Rate ist das
ja.
Das muss kommen und ob der Feiertag ist oder nicht, muss völlig egal sein.
Ja, und was auch andere Ligen spielen, das muss auch völlig egal sein. Ne? Du hast jetzt, ich nenne es mal ein Liga-Dreirad beim DFB, das ist nämlich die Frauen-Bundesliga, das ist die dritte Liga Fußballherren und die A-Junioren-Bundesliga. Und irgendwie ist der Futsal oder die Futsal-Bundesliga scheint hier das vierte Rad an diesem Dreirad zu sein. Also das darf nicht sein. Diesmal, das können wir jetzt ja hier sagen, ist dann über 48 Stunden hat es gebraucht. Also wahrscheinlich wird es erst morgen früh online gehen. Das ist nicht hinnehmbar. Das geht einfach nicht. 48 Stunden, da bist du ja schon längst im Gedanken woanders und das hat nichts Aktuelles mehr. Also aus meiner Sicht, entweder man gibt wieder Rechte zurück, ja, dass man selbst da performen kann medial. Und der DFB hat dann halt hier seine bis zu 48 Stunden. Aber ansonsten zwischen 10 und 16 Stunden viel mehr Spielraum darf es nicht geben, damit die Aktualität und auch einfach der Content da ist. Das ist total wichtig. Total wichtig für die Bundesliga und ihre Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitserzeugung. Ne? Genau, das wollte ich nur vorab loswerden, weil wir leben ja auch davon. Wir sind jetzt mal richtig schnell, machen hier Montagabend und wir haben keine Highlights. Zum Glück.
Ja, und dann sind wir auch wertlos. Also die Highlights sind ja auch mit jeder Stunde Verzögerung sind die umso wertloser und jetzt morgen sind die eigentlich total wertlos. Ja, also dann ist schon das nächste Spiel, wir haben schon drüber gesprochen, wir werden auch nicht mehr zu den Highlights kommen. Also das darf nicht passieren. Unfassbar. Ja. Also,
Weilimdorf hat ja eigene Highlights gemacht. Das fand ich ja schon mal ganz angenehm. Die haben die Tore selbst dann gezeigt.
Ja.
Finde ich gut. Gut, aber dann kommen wir mal zum ersten Topspiel des Wochenendes, nachdem wir jetzt schon Hott und Penzberg und die Highlights abgespeist haben hier. Regensburg gegen Stuttgart. 1-3, Stuttgart gewinnt. Hast du das Spiel gesehen? Es war ja ein Live-Spiel.
Nee, ich war ja unterwegs mit meinen Kindern. Ah. Ich war ja in Köln.
Dann hast du ja Glück. Ich hab so in Mitte der ersten Halbzeit reingeschaut, aber schön, ich habe dann nochmal zurückgespult.
Mach mal den Kurz-Wrap-Up. Wir sind bei über einer Stunde.
Ja, nicht schlimm. Der Bundesliga hören sich die Leute hoffentlich noch an. Aber was ich meinen will, sagen will, das 0-1 in der ersten Minute durch Babic. Džindić wird auf links schön isoliert als Ala. Der zieht dann auch schön auf die Seite und haut den Ball knallhart ins Zentrum. Cool oder sowas, noch leicht abgefälscht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat Babic dann den Ball mit der Hüfte oder Oberschenkel oder sowas ins Tor gelenkt. Also schon nach einer Minute. Und das meine ich, Stuttgart hat defensiv so gut gespielt, wenn die erstmal führen, dann ist Catenaccio. Dann ist erstmal schwer, da kommst du schwer ran.
Hm. Und vielleicht sind die auf der Pfütze ausgerutscht, die Wasserpfütze, die durchs Hallendach kam.
Genau, es gab was Spektakuläres in der Regensburger Halle, war ein Leck so oben auf der Mittellinienhöhe. Da musste immer wieder gewischt werden in den Timeouts und so weiter. Aber in der zweiten Halbzeit hat es laut Kommentator nicht mehr geregnet und da musste seltener gewischt werden. Aber das sollte man vielleicht regeln. Aber das muss man auch so sagen, Daniel, das weißt du selbst auch aus Erfahrung sicherlich. In deutschen Hallen kommt das mal vor, dass da irgendwo ein Leck ist. Hab ich auch schon erlebt.
Genau, das habe ich auch schon erlebt, ja.
Ja. Man muss aber dann sagen, das hat Stuttgart sehr gut in die Karten gespielt. Regensburg lief nämlich eigentlich fast das ganze Spiel immer im 4-0 an. Und zwar immer auf die gute Defensive von Stuttgart. Stuttgart hat auf Halbfeld verteidigt und man muss sagen, im 4-0 war Regensburg dann relativ statisch und auch langsam und nicht sehr flexibel. Hier hätte ich mir eine andere taktische Vorgehensweise gewünscht, weil das 4-0 dann hier in dem Moment gegen so eine kompakt und gut verteidigende Mannschaft vielleicht nicht so wirkungsvoll war. Ein 4-0 hat eine starke Wirkung, wenn der Gegner ein bisschen offener ist, also wenn der dich anläuft, ne, auf Dreiviertelfeld oder auch mal auf Vollfeld, dann ist ein 4-0 super. Aber so auf Halbfeld mit der stärksten Defensivmannschaft kannst du mit einem 4-0 hier eigentlich nicht viel machen. Man muss aber sagen, Stuttgart hat mir auch offensiv diesmal recht gut gefallen. Hat mit Ballbesitz auch ein paar Einfälle gehabt. Aber das 2-0 fällt dann durch Michewski. durch einen langen Ball von Akcentjevic, ne, nach einem Einkick hat Stuttgart den Ball zu Akcentjevic gespielt und der hat einen langen Flugball auf Majewski gespielt. Der
Was
den Ball
er sehr gut kann.
Ey, das ist top. Also nicht nur mit den Händen, der ist auch mit Fuß einfach so genau. Majewski nimmt den Ball mit der Brust gut runter und über seine rechte Schulter hat er sich gedreht und dann den Ball aus halb links knallhart unter die Latte 2-0. Und da dachte ich schon, okay, wenn Regensburg jetzt nichts besser macht, Systemwechsel oder sonst was, flexibler wird, dann passierte nichts mehr. Gut, und dann ist auch lange nichts passiert, war auch eigentlich relativ harmlos aus meiner Sicht, was Regensburg gemacht hat. Dann macht Günther in der zweiten Halbzeit, auch schon kurz vor Schluss, ich glaube 4 Minuten oder so, nach einem schönen Tempo-Gegenstoß über, ich glaube, Gonzales war es und über Krühl dann, der dann auch mit Übersicht direkt rübergelegt hat, noch das 1-2. Aber auch der Flying wirkte nicht gefährlich, fand ich. Und dann, weil das Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen hitziger wurde und auch beide Teams ihre Foulgrenzen überschritten hatten, hat Djindic dann noch einen 10-Meter reingemacht, den er schön flach in die Ecke scharf geschossen, rechts. Und dann 3-1, ungefährdet, fand ich, den Sieg. Stuttgart hat das sehr souverän gelöst. Ja, und der Trend übrigens, Daniel, geht in der Bundesliga hin zu 6 bis 7 Spielern. Also mehr brauchst du wohl nicht mehr. Also Regensburg und Stuttgart, aber auch der MCH und
HSV. Ja, so eine Kostensache, ne?
Also man wechselt eher zu 6 oder zu 7, nicht mehr zu 8. Hat unterschiedliche Gründe, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das sieht man. Also anscheinend hat man aus verschiedenen Gründen zählt man eher auf 6 oder 7 Feldspieler aktuell. Ja,
ja. Genau. Hat sich, der sagt, Stuttgart fängt sich, das ist auch sehr gut für die Liga. Es war ja am Anfang so ein bisschen schwanken, unsicher, was jetzt passiert mit dem Club, finde ich super. Dass sie sich jetzt wieder da oben reingeboxt haben in den Tabellenspitze. Von Jan Regensburg, glaube ich, jetzt mal ganz gesund. Jetzt nach doch einigen Jahren mit, wo man immer oben dabei war, fast jedes Spiel gewonnen hat, auch in der Regionalliga.
Ja.
Jetzt geht's los. Also ich glaube, jetzt sind die da. Der Bundesliga ist jetzt das neue Kapitel. Das wird nicht so weiterlaufen, aber immer mit dem dünnen Kader, den die da haben.
Ja.
Ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel, weil wir haben ja Hott und Penzberg schon gehabt, also gehen wir ins dritte Spiel. Weilimdorf gegen Wacker. Weilimdorf gewinnt 8-3 nach 3-3 zur Halbzeit. Hast du dir die Highlights angeschaut bei Instagram? Weil Weilimdorf hat dann ja...
Ich habe die gar nicht gesehen, aber ich weiß noch, ich war im Live-Ticker, habe immer mitgefiebert und es stand ja zwischendurch 3-3, meine ich, und dachte, oh, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt Weilimdorf, ob da jetzt endlich der Knoten platzt. Boah. Und ja, anscheinend ist er geplatzt. Weißt du mehr, was da geplatzt ist oder wie also, es geplatzt ist?
Ich muss dir ehrlich sagen, Knotenplatzen würde ich das nicht nennen, von dem, was ich gesehen habe in den Highlights. Vor allem muss man ja auch die Rahmenbedingungen anschauen. Wacker ist zu diesem Spiel, also mich hat dieser Weilimdorfer Sieg jetzt nicht vom Hocker gerissen oder mich beeindruckt. Das hat er nicht. Weil Wacker in diesem Spiel ohne Elesi, Suntic, Joost, Landau und auch ohne Malik Azjaftic angetreten ist. Es fehlt also mindestens die halbe Stammmannschaft. Und Göde hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich würde diesen 8-3 Erfolg von Weilimdorf jetzt nicht als großartig bezeichnen oder ich würde es auch nicht mit einer gesteigerten Form verbinden. War es aus meiner Sicht nicht gut genug. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen. Man sieht also nur die Tore und den Jubel. So, und was kannst du daraus ziehen? Ich finde, Weilimdorf wirkt lustlos. Man jubelt beim Torerfolg teilweise nicht mit oder sogar mit hängenden Köpfen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will hier nichts Scharfes ausdrücken. Ne? Ob das, manch einer wird sagen, das ist vielleicht arrogant, weil man sich sagt, irgendwie der Gegner ist mir zu schlecht, ich jubel nicht. Nee, ich denke, vom Gefühl her, es stimmt im Team einfach nicht. Und dazu sage ich dir Folgendes. Es gab nämlich eine Rückmeldung des Weilimdorfer Kapitäns Cacic in einem Interview nach dem Spiel, welches man in Weilimdorfs Insta-Story sehen konnte. Und da sagt Cacic im Interview, insbesondere über sein Team in der ersten Halbzeit, Originalzitat, traurig, war kein Respekt miteinander. Also übersetzt, es ist traurig, es gab keinen Respekt untereinander und er sprach im weiteren Kontext von Lustlosigkeit. Also ich muss sagen, Weilimdorf mitunter wohl einen der besten Kader in Deutschland, in dem irgendwie anscheinend auch, also alle
Spieler. Individual, technisch und individual, also individuell gesehen.
Und alle Spieler kriegen für deutsche Futsalverhältnisse ein gutes Gehalt, doch die machen sich nicht sehr sympathisch. Wenn man so ein Team mit so wenig Lust am Futsal sieht, mich reißt Weilimdorf nicht mit. Das beeindruckt mich
Ja,
nicht.
das ist natürlich dann schon diese Grenze, wo du sehr hohen Konkurrenzdruck hast in einem Kader. Und da bist du dann eben schon im semi-professionellen Bereich. Da brauchst du dann schon viel, viel pädagogisches Coaching auch, damit du das einfangen kannst mit auch noch unterschiedlichen Nationalitäten, unterschiedlichen Alterscluster und auch noch sogar schon Spieler, die eben nicht in Stuttgart wohnen, sondern die dorthin gezogen sind, die also auch ihr soziales Umfeld nicht haben. Das ist schon noch ein Step weiter als fast alle anderen. Vielleicht noch Hot, die ja auch sehr viel jetzt auf Brasilianer geholt haben, aber die anscheinend dieses Mentale, diese Integration besser hinbekommen. Scheint ja ein mentales Ding zu sein. Man kann nur hoffen für den Futsal in Deutschland, dass der Knoten dann auch platzt. Dann also wirklich auch im Team. Letztes Jahr weiß ich auch eine schwierige Phase am Anfang. Man hat sich gefangen und hat dann eine sehr gute Saison zu Ende gespielt bei dem Dorf. Ich hoffe, dass das jetzt auch passiert, dass man den richtigen Weg findet und das miteinander. Und dann erklärt mir nochmal Philipp Bless, warum er im DFB jetzt immer als keine Angabe angezeigt wird.
Weiß ich auch nicht. Schon mehrere Spiele, ne?
Mir ist jetzt erst aufgefallen, aber ja, auch spannend.
Ja, ich hoffe auch für Weilimdorf, weil so ein Potenzial muss man einfach, das wollen wir sehen. Wir wollen den Ferrari sehen und nicht den Fiat. Und ja, der ukrainische Top-Trainer, der da angesagt wurde, der U19-Trainer aus der Ukraine, da bin ich gespannt, also ob der überhaupt jetzt kommt und ob er aus diesem Haufen Individualisten ein echtes Team formen kann. Also das wäre auf jeden Fall nötig, um jetzt mal wirklich ein wenig was aus dem Potenzial rauszuholen. Weil Wacker war da mit einer, ich will nicht sagen B-Mannschaft, aber man hat wirklich mit ein paar Spielern gespielt, die noch wenig Erfahrung haben. Und die Tore haben das auch gezeigt. Viele individuelle Fehler, auch in der zweiten Halbzeit eher eingeladen zu den Toren. Das sind so Dinger, da hätte Wacker auch gegen andere Mannschaften einfach nicht mithalten können in der zweiten Halbzeit. Deswegen, also ich bin gespannt, was in Weilimdorf passiert. Wacker mit 3 Punkten aus 4 Spielen ist jetzt auch eher unten noch anzusiedeln. Bin gespannt. Nächstes Mal nach den Länderspielen gibt es das Spiel gegen den HSV, Derby. Da geht es auch schon darum, wer hier sich ein bisschen befreien kann oder wer im Abstiegskampf steht dann, ne? Das ist auch so ein Ding. Ja, das ist mein Feedback zu dem Spiel ohne großartige Highlights, außer das, was man über Weilimdorf an Toren sehen konnte. Genau.
Dann lass uns doch, weil du am meisten, glaube ich, noch sagen kannst über MCH, vielleicht zum
Ja.
Spiel Pauli gegen Fortuna erst noch kommen. Mal gucken, wie
Ja.
lange wir dann brauchen.
Du willst mich am Ende
Ja, genau, ich will die abwürgen. Nee, gut.
Kein
Aber
Problem, mach ich
ich will
alleine
ja auch gar
weiter.
nicht so viel erzählen. Ich war nicht dabei, ich habe nur den internen Ticker bei uns mitbekommen. Und man muss ja erstmal sagen, also St. Pauli hat ja, es gibt Sporthallen und es gibt Polly Pocket Sporthallen. Ja, wenn du das noch kennst, Polly Pocket, ja, das war diese Minifiguren. Ja, und das in Hamburg. Wir haben ja darauf
Puppenhäuser.
hingewiesen, Puppenhäuser, so Polly Pocket Hallen. Und wir haben darauf hingewiesen und jetzt ist auch den Spielern vor Ort das auch aufgefallen, viel zu schmal. Also nochmal, in den Futsalordnung steht, dass die Hallen Dimensionen haben müssen wie internationale Vorgaben nach nach FIFA-Ordnung. Und das sind in der Breite halt 20 Meter. Und dort sind nur 16 oder 17. Ja, wir haben ja
17, glaube
die,
ich. Ich glaube,
ohne dass
nach
man.
Maßen, die ich gehört habe, sind 17.
Also es ist nicht das offizielle Format. Das heißt, hier ist ganz spannend. Man hat dann vor Ort noch mit den Schiedsrichtern gesprochen, die dann auch das irgendwie abgebügelt haben. Und hier ist ganz spannend, gibt es eine Sondergenehmigung des DFB? Da warten wir jetzt auf die Antwort. Es wurde ja nicht kommuniziert, ob das so vorliegt oder nicht. Oder warum darf die Halle abweichen von der Futsalordnung? Das ist einfach ganz klar, weil das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ja, also auch einige Tore sind gefallen, die fallen nur in so einer kleinen Halle. Soll das keine Ausrede sein, weil da fallen Tore, die auch so nicht fallen dürfen, aber die sind natürlich in so einer kleinen Halle noch viel effizienter. Manche Tore oder die fallen schon das mit hauptschlaggebend. Also, Fazit, was ich mitbekomme vom spielerisch, die typischen St. Pauli-Spiele. Ja, wir waren eben wohl Ball überwiegend Besitz, hatten mehr Chancen. Pauli macht die Konter, kommen in den Kampf und wurschteln die Dinger irgendwie rein und dann gewinnen die. Dazu kam ja auch noch unsere Anreise am selben Tag. Wir hatten Probleme mit dem NRZ bei uns. Man hat uns Busse versprochen, die dann nicht kamen. Oder dann über 3, 4 Tage, ach nee, wird schon mit 2 Bussen dann. Ah nee, ihr kriegt nur am Freitag, also einen Tag vorher. Kam dann früh, ja, wahrscheinlich wird nur ein Bus. Und dann am Nachmittag, nee, ihr kriegt gar keine Busse. Das heißt, wir müssen irgendwie nachts auf einmal anfangen, Busse zu organisieren. Da sieht man wieder, wie der Stellenwert bei uns mit NLZ und sowas ist. Ja, da wird man dann weggeschoben und die Busse fahren dann irgendwie nach Neuss 50 Kilometer mit den Kindern.
Ja.
Wir müssen nach Hamburg und das merkst du auch. Ja? Also diese Anfahrt an einem Tag dann noch mit Privat-PKWs. Ja. Katastrophe, das ist natürlich auch ein Punkt. Dann mit Yoshida fehlt ja nun lange ein Spieler auch. Und dann kannst du so ein Spiel gegen so eine motivierte Mannschaft, Pauli, die ja auch lebt von diesem, von dieser Mentalität, so wir gegen den Rest der Welt, so jetzt sind wir hier und wir leben durch unsere Art, Futsal zu spielen, dieses Streetball noch eher, ist mega schwer. Und dann kriegst du halt dann auch die Buden und dann ist auch jeder kleine Stellungsfehler, wird auf einmal dann doch ausgenutzt, auch in unserer kleinen Halle. Also dann an sich verdient, weil wir das einfach nicht über die Zeit retten konnten, die Führung, die es ja zwischendurch gab.
Ja, ja, ihr habt ja zur Halbzeit 4-3 geführt, ne, und dann das Spiel abgegeben in der zweiten Halbzeit. Aber es kann natürlich mit dieser Anreise zu tun haben, dass man vor allem dann am Ende, da geht der Saft aus und dann noch eine gelb-rote Karte, das ist natürlich auch dann mit entscheidend, ne, das zieht auch nochmal Kraft. Rečnicek, glaube ich, wie er heißt, ist jetzt auch gesperrt für das nächste Spiel, muss man auch sagen, ist auch eine Schwächung, weil man jetzt auch gegen direkte Konkurrenz spielt aus dem Westen, gegen den MCH. Auch das Spiel wird für Düsseldorf interessant, ne, weil wenn man dort nicht gewinnt, ist man auch unten drin. Ne? Der MCA kann genauso für den MCA. Also das Spiel ist auch wieder so ein richtungsweisendes Spiel im nächsten Kontext. Zu diesem Spiel erstmal noch, ich finde auch diese Hallendiskussion oder Situation sehr kurios. Du kennst ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, schon vor ein paar Monaten mal, weil Christian aus der Halle berichtet hat. Ich bin nicht der Meinung, ich glaube aber tatsächlich, dass die Formulierung der Regeln so schwammig ist, dass es möglich ist, weil für nationale Spiele ist die Halle eigentlich zulässig. Man hat sich aber unglücklicherweise beim DFB auf die FIFA internationalen Maße irgendwie geäußert, was ich aber immer noch so schwammig finde, dass man vielleicht hier irgendwie wieder irgendwie sich durchwursteln wird in der Argumentation. Da wäre mein Wunsch, dass man hier eine klare Aussage tätigt, klare Maße für die Bundesliga und wünschenswert sind natürlich gleiche Maße internationaler Natur, weil wir hier Bundesliga haben.
Also du meinst das einfach in die Futsalordnung konkret reinschreiben,
genau.
Was sind hier unsere Maße? Weil du kannst ja, genau. Die FIFA-Ordnung lässt ja beide Systeme offen, das heißt, du kannst ja auch ein eigenes System zusammenstellen. Fertig.
Genau. Ja, man kann einfach die FIFA-Maße für internationale Spiele einfach übernehmen. So, und dann hat man es ja. Ne? Man einfach klare Maße, Mindestmaße. Man muss ja Mindestmaße angeben. Man kann ja mal eine Halle einen Meter breiter haben oder sowas. Das gibt es ja auch. Aber diese 20x40 sind schon reguläre Mindestmaße oder sogar Maße für die internationalen Spiele. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, weil ich auch schon Ligen selbst konzipiert habe und da gab es auch Ligen oder selbst auch schon in einer kleinen Halle gespielt habe, dass nationale Spiele laut FIFA-Reglement 17 Meter Breite ist in Ordnung. Das weiß ich. Aber
also du kannst, also national, dass das, was eventuell bei Pauli gilt, ist 16 bis 25 Meter breit.
Genau.
Und nach internationalen Regeln, die nach Futsalordnung gelten, ist 20 bis 25 Meter. Du hast schon Spielraum.
Genau, das meine ich ja. Ne? Mindestens 20 wäre super. Aber wie gesagt, diese nationalen Regelungen. Und das ist die Frage, wie hat der DFB das ausformuliert in seinen Regularien? Er orientiert sich ja eigentlich da laut, ich glaube, wenn man es verstehen will, an internationalen Spielen, ja. Problem ist aber, die FIFA sagt, national ist das anders. Und das, der DFB ist jetzt die Frage, kann er sich da einfach so über die FIFA überstimmen? Das ist halt die Formulierung am Ende. Da bin ich echt gespannt, ob es da irgendwie eine neue Auslegung gibt, weil die wäre wünschenswert, damit man da Einheitlichkeit hat und nicht solche. Ja,
vor allen Dingen mal quer gedacht, wenn du diese nationalen Vorgaben minimal einhältst, dann hast du ein Spielfeld, was 25 mal 16 Meter hat.
Alter Daniel, das ist mega geil. Ich hatte das in Lotte bei mir damals. Ich musste sogar das Spielfeld, ich hatte es exakt auf diese 16 Meter gemacht, weil wir sonst, ich musste das sogar noch mit so einem Tape-Streifen enger machen auf beiden Seiten, weil wir sonst keinen Platz für die Bänke hatten. Und dann, die Länge war, glaube ich, 29 Meter. Das ist echt winzig. Also was meinst, ich stand da in dem Spiel sogar noch im Tor, ich habe von der Mittellinie dauernd Schüsse gekriegt. Das ist ja nichts mehr. Das sind 15 Meter. Also du bist, es ist ein Hin und Her und es war Wahnsinn. In der Halle haben wir auch damals trainiert. Ja, ist es geil. Ist es geil für die Zuschauer, aber ich glaube, für eine gute Futsalentwicklung ist das Maß 20x40 schon eine wichtige Orientierung, um das mal so zu äußern. Und da sollte der DFB eine klare Struktur und Aussage haben zu, damit wir hier nicht solche Diskussionen haben wie über die Halle bei St. Pauli. Punkt.
So, dann kannst du. Letztes Spiel, MCH. Ich sag nur, ja. Es geht 4-2 für den MCH aus. Ich finde super, dass der MCH endlich belohnt wird und dass die Liga halt im Mittel total spannend ist. Bisher eigentlich nur Penzberg wirklich durchgängig abfällt. Hm. Was halt in diesem Mittelteil der Liga, also unterhalb von Hott und Stuttgarter Futsal Club, super offen ist. Da kann jeder jeden schlagen. Ja, sogar SFC eigentlich. Also irgendwie schwebt nur Hott oben. Wirklich so als dieser Klassenprimus, der richtige Streber, der oben steht, da weißt du sowieso, ey.
Genau, Hott sind die Futsalstreber.
Ja, sind echt die Futsalstreber, zu Recht. Geiler Futsal, geile Halle wieder. Ich habe die Bilder gesehen aus Hohenstein wieder. Ist schon geil. Ich habe dann auch Heiko geschrieben, ey, geil. Ich finde das mega, was ihr da aufziehen könnt.
Ja.
Jetzt du.
Jetzt ich. Ja, der MCH, du sagst, hat sich belohnt. Ich fand es halt gegen Stuttgart auch schon richtig stark. Also die hätten auch gegen Stuttgart schon punkten können. Und das war ein ganz interessantes Spiel, weil es war für mich das zweite Topspiel des Spieltages. Ich war selbst vor Ort, es hat mich auch mal wieder gefreut, nach einem Jahr mal wieder in der Halle dort zu sein. Und es waren insgesamt 7 Spieler mit aktuellem Nationalmannschaftsbezug auf dem Platz, von denen jetzt auch schlussendlich 5 bei der WM-Qualifikation im Kader des DFB-Teams stehen. Aber ich habe es ja schon gesagt, jemand vom DFB war nicht da. Also, und das muss ich jetzt mal, man muss auch mal deutlich sagen, ich glaube, es gibt keine Partie im deutschen Futsal, bei dem so viele deutsche Nationalspieler auf einmal auf dem Platz stehen. Nicht mal bei den Länderspielen selbst hast du auf einmal so viele Nationalspieler auf dem Platz, deutsche Nationalspieler, zum selben Zeitpunkt. Also, und niemand ist von der Nationalmannschaft da. Fand ich interessant, aber vielleicht hat man sich auch schon die Vorbereitung da begeben und dann dachte sich, ja, vielleicht war Marcel ja auch beim Regionalligaspiel zwischen Weilimdorf 2 und Karlsruhe SC und hat sich von Sipahis Form überzeugt. Ich weiß es nicht, um nochmal hier so ein kleines Geschmäckle mit reinzubringen. Nein, es geht mir gar nicht darum. Man kann sich das Spiel ja auch auf Video anschauen, aber es war in der Hinsicht ein sehr reizvolles Spiel. Die Nationalspieler zu sehen, die sich gegenüberstehen, und also war auch ein sehr gutes Spiel. Man muss sagen, der MCH, ein junges Team, man hat ja auch, also ich fand beide Teams übrigens, das finde ich ganz spannend, haben 6 starke Spieler und dann kommen so ein paar neue rein, die auch von der Leistung so ein bisschen abfallen. Die HSV Panthers auch übrigens. Ne? Also der erste Block, beide Teams, die ersten Blocks super stark und dann haben sie einen Leistungsabfall, weil man da noch etwas unerfahrene Spieler hat. Beim MCH hat aber einer der unerfahrenen Spieler nach einem Riesenbock vom 1-0, das hast du leider nicht gesehen in Highlights, ein Kick hinten links, Pacheco geht raus, will halt den Überzahlspieler machen, damit man sie nicht zustellen kann. Hamburg stellt auch nicht zu. Clever Sompel führt den Einkick aus, spielt auf Leon Morina, 20 Jahre, ganz jung, ganz fresh beim MCH. Der kriegt den Ball, anstatt rüber zu Pacheco zu spielen, spielt er einen schlechten Pass zu Pelk und Finn Hanke steht direkt neben Pelk und haut das Ding ins leere Tor. Jetzt dachte man, Mist, der MCH war eigentlich richtig gut drin und der junge Spieler macht diesen Fehler. Aber danach hat dieser Leon Morina ein richtig super Spiel abgeliefert. Der hat den HSV so viel Probleme bereitet und der MCH insgesamt als Team, angeführt von Aytür Ketchum, der leider nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, aber der hat das ganze Spiel an sich gerissen, hat bei allen 4 Toren Beteiligung, 2 Tore selbst geschossen, 2 vorbereitet, so auch beim 1-1. Nach einem Einkick schießt, ich kann das ja kurz beschreiben, wie es war. Ich habe das Spiel ja dann doppelt gesehen, tatsächlich auch auf Video dann nochmal. Nach einem Einkick legt Pelk auf Aytürk ab, auf Getschim und der auf den langen Pfosten, wo dann Oliver Bollwicht steht und den Fuß hinhält. Da ist Stankovic zu früh oder zu nah rangegangen und hat damit die Mauer geöffnet. Kann man jetzt natürlich, kann ich sagen, im Highlight wird man das hoffentlich dann nochmal sehen. Und so ist das 1-1 gefallen, aber der MCH war am Drücker, hatte die größeren Chancen. Der HSV war auch immer gefährlich, muss man sagen. Auch Öztürk in der Offensive immer wieder gefährlich. Meyer auch, eine super erste Halbzeit aus meiner Sicht gespielt. Aber der MCH am Drücker. Und dann kommt wieder Getschim, auch wieder nach Ablage, haut drauf und dann Celani sehr unglücklich aufs kurze Eck. Anstatt einfach mit dem Oberkörper irgendwie abzuwehren, will er den Ball so frontal vor sich halten und steht genau am Pfosten und der Ball geht von seinen Händen gegen den Pfosten, gegen den kurzen Pfosten, an ihm vorbei, an den langen Pfosten und da steht dann Sentürk, der den Fuß hinhält und es steht 2-1 für den MCH. Muss aber sagen, in dem Moment dachte man auch, es war verdient, der MCH hat mehr investiert in dem Moment. Und die HSV Panthers, die wirkten so ein bisschen, ja, man hat gegen den MCH ja immer gewonnen und der MCH hat noch kein Spiel gewonnen in der Liga, also noch keine Punkte gesammelt, das wird schon irgendwie klappen. Und das, was dazu gepasst hat, dann für diese mentale Ausrichtung war, dass man dann auch eben schnell das 2-2 gemacht hat. Meier setzt sich schön durch, geht durch, legt den Ball quer, Finn Hanke macht das 2-2. Und so ging es dann in die Pause. Und dann dachte man sich, ja, man kann hier mit wenig Invest ja auch irgendwie Tore schießen. Man hat noch nie gegen den MCH wirklich großartig verloren gefühlt. Also, wenn man so will, waren es immer die kleineren. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist der MCH rausgekommen, heftig. Sofort Feuer auf dem Platz. Man hat 2-3 Riesenchancen gehabt. Die wird man hoffentlich in den Highlights sehen, sonst wird der MCH die sicherlich noch veröffentlichen. Elon Morina, den ich meinte, der erst den Fehler gemacht hatte, wahnsinnig starkes Solo einmal, legt quer, kriegt den Ball zurück, schießt den Ball dann leider aus einem Meter gegen den Pfosten. Aber wahnsinnig gute Ala-Aktion. Ich habe die, glaube ich, sogar weitergeleitet in der
Ja, stimmt, die habe ich gesehen. Das war wirklich, das sah gut aus nach einem guten Talent.
Ja, ist ein guter Talent, 20 Jahre alt. Also MCH arbeitet weiter an seinen Talenten, die dann hoffentlich auch mal länger als eine Saison dann bleiben und nicht weiterziehen. Aber dann diese Druckphase, dann kam es nämlich dazu, dass der MCH weiter Druck gemacht hat und dann hat Sid Zisken wollte einen Ala-zu-Ala-Ball spielen und das hat Aytu Getschim gerochen und hat sich dann dort belohnt, nachdem er schon 2 Tore vorgelegt hatte, hat den Ball abgefangen an der Mittellinie, läuft allein auf Celani zu. Celani zentral vorm Tor, was soll er machen? Weil Getschim hat alle Auswahlmöglichkeit. Getschim knallhart rechts unten ins Eck, 3-2 für den MCH. Und da brennte die Halle. Das war richtig geil, weil der MCH in dem Moment einfach so Druck gemacht hat. Aber es war klar, der HSV wird jetzt kommen. Jetzt ist er wach. Und dann gab es einen richtig geilen Schlagabtausch. Der HSV dann auch mit etlichen Chancen, muss man auch sagen. Pacheco hat wieder 3-4 Dinger richtig gut rausgeholt, muss man sagen. Pacheco übrigens mit einem ausgekugelten Daumen mit Torwarthandschuhen dann gespielt, konnte nicht abwerfen, hat immer den Ball mit dem Fuß irgendwie weggespielt. War ganz lustig, aber überragend im Tor diesmal. Und dann musste der HSV zum Ende hin den Flying bringen und den fand ich ein bisschen spät. Da hat man den erst irgendwie bei 2:30 gebracht. Ich finde, zum Aufholen sollte man den ein bisschen früher bringen, haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ja, und dann hat der MCH aber den Flying gut verteidigt. Und Getschim hat dann, das wird man auch in den Highlights sehen, richtig geil aus dem Stand, kriegt er den Ball und haut den von der eigenen gefühlt Torlinie, ohne dass der Ball aufkommt, hinten ins Netz.
Ja gut, richtig, das kann er ja, ne? Geil. Also das kann er, der beste rechte Klebe mit in der Liga.
Ja, und dann stand es 4-2, 20 Sekunden vor Schluss.
Alleine für den Schuss müsstest du eigentlich Getschim auch mit in die Liga zu nehmen. Ja, also einfach für Standard.
Er ist ja total flexibel auch, er spielt fix so. Ala und er hat als Pivot angefangen. Also er kennt diese Position taktisch.
Naja, fühlt sich auch gut. Sieht so ein bisschen aus wie Arne Ruff.
Ja, und der ist so fit. Also ich habe selten so einen fitten Spieler gesehen. Er ist schnell, er ist dynamisch.
Aber du musst erst gucken, ob er den Jojo-Test besteht. Weil nur der Jojo-Test verrät die wahre Fitness eines Futsalspielers. Du weißt das doch.
Ja, du hast recht. Der Jojo-Test. Das ist das Wichtigste im Futsal. Nein, aber der macht einen guten. Also, das war ein Spiel, wo Aytürk das Spiel an sich gerissen hat als Kapitän der Mannschaft und wirklich wahnsinnig gut abgeliefert hat. Und der ist so schussstark, ist unfassbar. Und gleichzeitig aber nicht nur schussstark, weil wenn du den Schuss zudeckst, sieht er auch den freien Mann. Also der ist ganz schwer zu verteidigen, muss man einfach sagen. Und ja, aber die anderen Spieler beim MCH auch gut gespielt, auch die HSV Panthers. Man hat einfach gemerkt, die haben mental nach diesem super Erfolg gegen Weidemdorf dann irgendwie so die letzten Prozent nicht hingekriegt. Und ein Punkt noch, Labiat hat gefehlt. Ich habe ja gesagt, gegen Weidemdorf war er bis zum Foul, bis zur roten Karte für mich der beste Mann. Der hat hier auch enorm gefehlt, fand ich.
Das ist Kämpferherz so. Auch der Panthers, ne? Also, ja. Genau. Und die Anfahrt, es bleibt dabei. Diese Aufsatzfahrten sind für alle Amateure halt hart. Das ist so.
Ja, vielleicht auch das noch, ne? Aber sowas am Ende ein verdienter Sieg für den MCH. Und jetzt ist man da mit 3 Punkten und die HSV Panthers auch mit 3 Punkten. Und jetzt sehen wir nach der Nationalmannschaft sehen wir 2 interessante Spiele. Einmal die HSV Panthers gegen Bakker und den MCH in Düsseldorf. Die Verlierer dieser Spiele, die können wir offiziell erstmal in den Abstiegskampf diskutieren. So kann man sagen. So, Punkt.
Ich habe noch eine interessante Entdeckung gemacht jetzt hier im DFB-Net. wenn du mal Zeit hast, schau dir mal beim HSV die Fotos an. Die sind abfotografiert von einem Bildschirm. Die haben schöne Fotos gemacht, aber anscheinend die Fotos, die im DFB-Net hochgeladen sind, sind mit dem Handy auf einem Bildschirm abfotografiert und man hat dann noch nicht mal im DFB-Net, kannst du dann die Bilder eigentlich so zurechtschneiden, wie du das gerne haben möchtest, weil die sind dann mit dem Rahmen, deshalb ist mir das aufgefallen, weil da so weiße Ränder sind. Ich dachte, wie kommen denn die weißen Ränder dahin? Dann siehst du dann, wenn du reinzoomst, dass das Bildschirmfotos sind. Das auch mal, haben geile Fotos von den Spielern, aber...
Ich guck's mir gerade an. Ich mach's gerade.
Ist schon ein bisschen skurril. Ja.
Ich zoome.
Der MCH hat schon ganz coole Fotos.
Ja, aber ich finde, beide Mannschaften, die haben einen guten Auftritt, auch medial, finde ich. Also,
ja, das stimmt.
Das sieht man ja auf den ersten Blick gar nicht so sehr, dass das abfotografiert ist. Das finde ich lustig, kurios, dass ihr das auch
ja, so, du bist da ganz genau. Ich muss auch jetzt packen, bin erkältet, muss ins Bett.
Ja,
und
Daniel.
Dann wirklich den Podcast mal richtig schön ab.
Ja, okay, dann wünsche ich allen jetzt eine schöne Futsalwoche und viel Spaß bei den Highlights, die dann vielleicht am Dienstag oder so kommen, weil letzte Aktualisierung jetzt um 21.38 Uhr ist nix da.
Ja, so. Genau, sehr gut, ja.
Bisschen Kosten.
Alles klar.
Bis dann.
Gute Woche, ciao.
Tschüss.